neuen Folge von Podcasten geht ins Kino. Auch diesmal wieder mit mir, Sebastian, und mit
Konrad. Hallo.
Hallo. Wir reden endlich mal wieder über Filme nach einer längeren Pause.
Nach der Winter- und Frühlingspause.
Ja, genau, ja.
Legen wir im Sommer wieder los.
Genau.
Jetzt sind die Temperaturen warm genug.
Ja, zum Teil liegt es an mir, weil ich nicht mit dem Schneiden hinterhergekommen bin, aber zum Teil liegt es auch. Wir haben auch wirklich lange nicht mehr aufgenommen, ne?
Nee, genau. Und heute leisten wir ein extra großes Opfer.
Heute leisten wir ein extra großes Opfer.
Ja, aber heute spielt ja Deutschland.
Oh, okay.
Und ich weiß, wie sehr dir das am Herzen liegt.
Ja, vor allem wusste ich das.
Ja, das wusstest du. Du hast es verdrängt,
ja, genau.
Weil es dir so schmerzt. Deswegen.
Wann ist das denn? Wahrscheinlich auch irgendwie um 5 Uhr morgens oder so, oder?
Nee, ich glaube, das findet heute zu einer guten Zeit statt.
Okay, wow. Das heißt in den USA dann so um 11 oder?
Ja, wahrscheinlich, genau.
Also ich sage, es wird ein 2-1.
Das ist gut.
Ich weiß nicht, gegen wen sie spielen.
Ich weiß es auch nicht. Genau, das war der Fußball-Talk mit Konrad und Sebastian.
Podcasten geht ins Stadion. Nein, wir reden wieder über Filme. Wir haben wieder ein Thema, das wir diesmal sogar an einen semi-aktuellen Film anknüpfen werden. Und zwar an Steven Spielbergs Disclosure Day. Also, da kommen wir später zu. Aber vorher reden wir über, was wir so in letzter Zeit gesehen haben. Womit sollen wir anfangen?
Ich kann gerne über den Film sprechen, den wir zusammengeschaut haben.
Oh ja, da stimmt. Den haben wir auch noch. Und zwar den Film Mother Mary, den ich immer Hail Mary nennen will, wegen Project Hail Mary.
Das stimmt.
Immer, ja.
Sehr viele Mary-Filme dieses Jahr.
Den neuen Film von
David Lowery.
David Lowery, genau. Mit Anne Hathaway und Michaela Cole. Auch fast nur mit den beiden. Also es gibt ein paar einzelne Szenen abseits davon, aber größtenteils ist es tatsächlich so im Grunde ein Kammerspiel mit diesen beiden Darstellerinnen. Und zwar Anne Hathaway spielt einen Popstar, der so von, so ein bisschen so ein Lady Gaga-Vibe hat. Ein bisschen Madonna ist da auch drin, wohl Taylor Swift war wohl auch eine Inspiration. Und sie ist halt irgendwie ein großer Popstar, unter dem Namen Mother Mary. Und sie erscheint irgendwie unangekündigt und allein ohne ihre Entourage in dem, Studio?
Atelier
ihrer ehemaligen Kostümdesignerin.
Und besten Freundin.
Die sie aber irgendwann so hinter sich gelassen hat. Und sagt, dass sie ein Kleid braucht. Sie braucht ein Kleid für irgendeinen großen Auftritt. Und dann haben sie irgendwie ein Wochenende Zeit oder so, um das Kleid zu designen. Und der Großteil des Films spielt dann in so einer Scheune, die halt in der die Michaela Cole-Figur ihre
Sam Anselm
ihre Kleider halt entwirft. Und genau, und da verhandeln die beiden ihre Beziehungen und was irgendwie in die Brüche gegangen ist. Und dann passieren Geistergeschichten, Dinge, wo auch nicht so ganz klar ist, wie viel davon irgendwie Metapher oder Allegorie ist und wie viel davon wirklich literally in der Handlung des Films passieren soll. Wie hat der Film den gefallen?
Mir hat er gut gefallen. Ist aber jetzt auch, wir hatten ja auch kurz danach drüber gesprochen, ist auch ein Film, der sich mir entzieht auf eine Art und Weise. Ich kann nicht so richtig. Ja, er bleibt auf eine bestimmte Art mir verschlossen. So. Er ist schon ein Enigma, wo mir noch ein bisschen der Schlüssel fehlt, sage ich mal. Aber das liegt auch eher daran, weil der Film halt auch so, der ist halt auch schon, so wie er erzählt, gibt er dir das Gefühl, dass du natürlich das alles auch interpretieren sollst und dementsprechend,
Die Figuren sagen, glaube ich, also
die machen sich so ein bisschen darüber lustig.
Genau.
Ne?
Also dass sie irgendwie so einen Code sprechen.
Genau. Ist das jetzt eine Metapher oder ne? Und das, Aber unabhängig davon, auch wenn man da jetzt, wenn der Film einem verschlossen bleibt, wie mir teilweise, hat er einen tollen Flow.
Mhm, ja.
Ich finde ihn sehr gut geschrieben. Irgendwie ist es sehr, also die Beziehung ist super interessant zwischen diesen beiden, ja. Weil auf den ersten Blick würdest du halt denken so, das ist jetzt hier so eine First World Rich People Geschichte, einfach nur mit irgendwie so, okay, sie will ein Kleid und da sind so Issues und so und keine Ahnung, aber es geht schon irgendwie aus, man merkt schon, dass da drunter liegt so ganz, ja, diese Konflikte, die da schwelen, die sind so, ja, nicht existenziell, aber sie sind zumindest tiefgreifend und wirklich aufgeladen, ja. Und beide, also vor allem die Michaela Kohl-Figur, schluckt da ganz viel und versucht, hat so eine Maske auf fast den ganzen Film über, die sie so schrittweise abnimmt. Und dann, wenn sich dann halt wirklich diese Geistergeschichte mit dazu und diese Geistergeschichte reinschleicht in den Film, dann finde ich, gewinnt der Film auch so eine wirklich so eine Lynch-eske Qualität. Oder auch, ich musste auch so ein bisschen an so Giallos denken.
Ja.
So, auch was dieses Szenen jetzt mal so ganz platt, so dieses Style over Substance angeht, so irgendwie. Mhm. Wie gesagt, er spielt zwar nicht nur komplett in dieser Scheune, er ist aber zum großen Teil, aber er arbeitet natürlich mit Musikauftritt, mit Rückblenden und da sind echt wirklich faszinierende Sequenzen dabei und wie gesagt, man hat irgendwie, man versteht es, also ich zumindest für meinen Teil, konnte jetzt nicht auf alles mir einen Reim machen. Aber ich habe den Film gerne so, habe mich gerne von dem Film so leiten lassen. So. Mhm.
Ja, mir ging's ähnlich. Also mir hat der Film total Spaß gemacht, aber vor allem halt so vibes-mäßig.
Das ist ein Vibe-Movie, ja.
Ich finde es halt auch einfach erfrischend, wenn sich ein Film nicht komplett erklärt. So, ne? Da haben wir schon irgendwie drüber geredet.
Haben wir schon ein paar Beispiele gehabt, wo es so ist, ja.
Und ja, ich finde es einfach irgendwie beeindruckend, dass ein Film, der halt weitgehend schon halt ein Gespräch zwischen zwei Figuren ist, so mitreißend und irgendwie unterhaltsam ist und auch immer wieder interessante Wege findet, das irgendwie doch visuell interessant irgendwie zu gestalten. Ich finde, der Film ist toll inszeniert. Also ist natürlich auch einfach wahnsinnig gut geschauspielert.
Naja, die beiden Schauspielerinnen sind schon extrem, extrem gut.
Ja. Was ich habe dann so ein bisschen über den Film noch gelesen, habe ein bisschen Interviews mit David Lowery gelesen und er hat irgendwie erzählt, dass er auf die Idee für den Film gekommen ist, als er gleichzeitig irgendwie in der Pre-Production, glaube ich, war für The Green Knight und so in der Post-Production für seine Peter Pan-Verfilmung für Disney. Weil David Lowery ist ja sehr so ein One for Me, One for Them Regisseur, der halt, ne, er macht halt weirde, wirklich artsy irgendwie persönliche Sachen, wie irgendwie A Ghost Story und halt der hier und The Green Knight auch. Und er macht halt wirklich so Auftragsarbeiten für Disney, die natürlich auch, also die, das heißt nicht, dass sie irgendwie schlecht sind oder so, ne, aber die halt weniger aus seinem persönlichen kommen so. Und er sagt irgendwie, dass er in dem Film so ein bisschen diesen Konflikt verarbeitet hat und so. Und das kann ich so ein bisschen, das hilft mir jetzt nicht alles in diesem Film zu verstehen, aber so ein bisschen als so ein Schlüssel, finde ich, hilft das schon so, weil es geht ja schon so ein bisschen. Letztlich ist diese Anne Hathaway-Figur, sucht sie irgendwie den Kontakt zu ihrer alten Freundin, weil das quasi so letztlich die letzte Person in ihrem Leben war, die noch so real war, also die sie noch so real organisch kennengelernt hat und die nicht irgendwie Teil einer Entourage war und so, mit der sie noch so eine reale Freundschaft hatte. Mhm. Und du merkst halt auch, also alles andere, also wann immer man sie mit anderen sieht, dann ist es wirklich nur so eine Entourage, die so um sie herum geistert und so und fast so ballettartig, also alles sehr choreografiert und so und wirkt sehr unwirklich. Und ja, also das ist vielleicht so ein bisschen der rote Faden, worum es geht. Irgendwie so ein Versuch, so als jemand, der in so einer sehr künstlichen Welt ist, wieder so die Verbindung zu was Echtem irgendwie zu finden und so. Und darum, dass man das als Künstler halt auch irgendwie braucht. So, das ist so der Zugang, den ich dann irgendwie so gefunden habe, dadurch, dass ich ein bisschen mehr dazu gelesen habe.
Da würde ich jetzt nicht widersprechen.
Ja.
Also, ein guter Trip, wie man
ja
so schön sagt. Solcher Art Film auf jeden Fall.
Ja.
Ein weniger guter Trip.
Ja, okay.
Sei du möchtest noch was sagen?
Alles gut.
Ansonsten würde ich perfekt überleiten von einer Medienpersönlichkeit, Mother Mary, zur nächsten fiktiven Medienpersönlichkeit.
Ja.
Und zwar einer deutschen Medienpersönlichkeit, genannt Horst Schlemmer.
Mhm.
Was sind deine Erfahrungen mit Horst Schlemmer?
Also damals, als das so anfing, war es natürlich das Lustigste, was es gibt, ne?
Ja.
Ich erinnere mich noch sehr gut an die Wer wird Millionär-Promi-Folge, in der Horst Schlemmer war. Und ich weiß noch, dass ich das damals sehr witzig fand. Dann fing aber halt so Kram an, wie, dass er dann irgendwie auch eine Single rausgebracht hat und halt dieser erste Film und so. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dachte, jetzt ist es auch mal gut.
Das stimmt. Also für alle, die unter einem Stein gelebt haben, Horst Schlemmer ist eine Kunstfigur von Habe Kerkeling. Habe Kerkeling, ja, so einer der bekanntesten, erfolgreichsten deutschen Entertainer, Comedians.
Und unser zukünftiger Bundespräsident.
Und unser zukünftiger Bundespräsident, wahrscheinlich, das ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Ja. Ja. Der ja gerade in den, er ist ja in den 80ern, glaube ich, in den 80ern, 90er Jahren halt im Fernsehen, deutschen Fernsehen groß rausgekommen ist, dann auch in den 90er Jahren Filme gemacht hat, Kinofilme. Kein Pardon und Club Las Piranhas seien hervorzuheben als sehr, sehr gute. Und der halt dann so bekannt geworden ist durch solche, dann durch Imitationen so von Persönlichkeiten. Also gerade seine seine Königin Beatrix von den Niederlanden ist halt sehr, sehr berühmt, ne? Und
ja, und schon halt auch immer dieses Aufeinandertreffen von solchen Kunstfiguren
mit der Realität. Also ne? Bekannt natürlich auch dieses Beispiel mit Hurz.
Genau, ja.
Wo er so als Opernsänger da so eine Arie performt, die halt nicht den klassischen Ansprüchen einer Arie folgt. Also sehr bekannte Sketcher auf jeden Fall. Und ja, Horst Schlemmer war genau so eine Erfindung. Ja, so 2008 herum.
Ja, genau. Der Film ist von 2009,
glaube ich. Der Film ist von 2009. Und Horst Schlemmer ist halt so ein, tja, als Figur, er ist irgendwie fiktiv, er ist irgendwie stellvertretender Chefredakteur des Grevenbräucher Tagblatts. Ja, aber wie könnte man Horst Schlemmer so auf einen Punkt?
Er ist halt so ein rheinischer, ja, irgendwie Trinkertyp irgendwie, so ein bisschen.
Ja, er ist auf eine Art ist er irgendwie so ein Durchschnittsmann, der deutsche Durchschnittsmann und gleichzeitig sehr spezifisch als Charakter. Deswegen ist der schon interessant. So, und ja, es gab diesen 2009 diesen Film Ich kandidiere, wo halt Horst Schlemmer Bundeskanzler werden will. Und nun haben wir wie viele Jahre gewartet? 17 Jahre.
Genau. Habe Kerkeling hatte sich ja zeitweise mal aus der Öffentlichkeit weitestgehend zurückgezogen. Ja,
noch erfolgreicher sei er jetzt eigentlich als Buchautor.
Genau.
Weil er ja mit hier, ich bin da mal weg, hier sein Jakobsweg-Erlebnis, woraus er ein Buch geschrieben hat und seine Autobiografie, die ja dann auch verfilmt wurde.
Stimmt, ja.
Also mittlerweile ist er auf jeden Fall ein erfolgreicherer Buchautor und eigentlich wollte er anscheinend auch nicht diese Figur nochmal spielen irgendwie und hat es jetzt doch gemacht und ich würde sagen,
weil er dachte, Deutschland braucht es.
Ich weiß nicht, aber sieht man dem Film an, dass er selber keinen Bock drauf hat.
Okay. Mhm.
Also, in dem Film Horst Schlemmer sucht das Glück. In diesem Film habe ich gesehen, dazu stehe ich. So jedenfalls von Sven Unterwald. Der hat die Klassiker Sieben Zwerge gemacht. Die Sieben Zwerge-Filme hat er gemacht. Und diese ganzen deutschen Comedien U900 mit Atze Schröder.
Ja, und die Schule der magischen Tiere, was
Mega-Hit war.
Ja, ich weiß, da gibt es auch drei Teile von. Ne?
Ja, okay, anscheinend, alles klar. So Comedies halt und Comedies und so Kinderfilme.
Mhm.
Den Catweasel-Film hat er auch gemacht. Mit Otto.
Ach, stimmt, ja. Auch den gab es.
Jedenfalls, ja. In dem Film sucht Herr Schlemmer das Glück, weil Prämisse des Films ist, in Deutschland grassiert das Unglück, die Leute sind einfach nicht mehr happy, das ist irgendwie, alle sind so schlecht drauf und schlecht gelaunt.
Mhm.
Und es beginnt quasi mit der Corona-Pandemie. Das war eigentlich auch nochmal ein guter Throwback auf jeden Fall.
Okay.
Wo halt dann durch die Corona-Pandemie auch die Stammkneipe von Horst Schlemmer schließen muss.
Mhm.
Und,
sehen wir Horst Schlemmer in einem Zoom-Call?
Wir sehen, ja, auf jeden Fall.
Okay, gut.
Genau. und dann begibt sich Horst Schlemmer halt, macht er so als Idee für seine Zeitung, recherchiert er jetzt, wo kann man noch glücklich, wo findet man das Glück noch in Deutschland? Und reist dann halt durch Deutschland und hat verschiedene Begegnungen. Das ist natürlich alles in dem Fall jetzt, da ist jetzt nichts irgendwie nichts Dokumentarisches dran, das ist alles gespielt.
Ah, okay.
Es ist alles inszeniert, das ist halt alles in so einem Mockumentary-Stil natürlich. Und was der Film natürlich auch thematisiert, ist dieser Zusammen, dieser, ja, die, der Clash von Horst Schlemmer als Figur mit den, naja, der Welt von 2025, aha, 17 Jahre später, die sich natürlich auch politisch und, ja, bestimmte Issues betreffend sensibilisiert hat. Mhm. Bei ihm an seiner Seite quasi immer die Kamera hält, die sieht man aber nicht, ist noch irgendwie eine Kollegin von ihm, die auch immer nur so reinspricht und die natürlich so die Stimme der Jugend dann ist, wo er dann immer so einen Clinch hat, wenn er irgendwas sagt, okay, oder so nicht korrekt ist oder sowas. Mhm. Es ist halt nicht lustig. Also der Film ist halt nicht lustig, weil so beliebt diese Figur ist, finde ich, sie funktioniert, also ich glaube, die funktioniert, hat nicht so eine Haltbarkeit, diese Figur.
Ja.
Weil sie nicht so funktioniert wie zum Beispiel von Sacha Baron Cohen, die Figuren zum Beispiel. Mhm. Zumal der Film das ja auch gar nicht macht. Also, das ist halt komplett inszeniert. Also, da hast du auch da nicht diesen Effekt, ne? Also, es ist einfach nur so eine keine Ahnung, irgendwie so was die sich Drehbuchautoren überlegt haben, wo Leute ihr Glück finden beim Lach-Yoga oder irgendwie, was sind Drogen und, was gab's da noch für im SM-Studio? Keine Ahnung. Das sind so Horst Schlemmer, diesen Allerweltstypen.
Ja, okay.
Der so naiv, auf so eine charmante Art naiv ist, so in alle möglichen komischen Situationen zu stellen. Und ich habe den gesehen mit dem richtigen Publikum, glaube ich. So 50 plus aufwärts im Durchschnitt in Steglitz. Aber so wirklich groß gelacht wurde er nicht. Also ich könnte auch nicht sagen, ich kann halt einfach nicht so richtig beantworten, warum es diesen Film gibt. Außer, dass man halt Geld machen möchte. Weil er so eine beliebte Figur ist, aber
das ist ungefähr, wie ich mir vorgestellt habe.
Ja, es ist so, es ist halt so, der hat auch so, der hat auch keinen wirklichen Take. Ich kann mich sogar noch nicht mal so wirklich dran erinnern, wie jetzt eigentlich das nochmal genau ausging, aber es ist einfach so, es kommt auf jeden Fall, wer auf jeden Fall drin vorkommt, in echt, stimmt, es kamen ein paar, zwei in echt kommen nämlich vor, nämlich Markus Söder kommt vor in echt. Oh. Und ihr Rainer Maria Wölki, hier der Kölner Erzbischof.
Okay.
Und halt der echte Habe Kerkeling trifft auch auf Horst Schlemmer. Also, aber das sind halt auch so Interviews, die sind so entkoppelt, da merkst du, da fragt er dann halt Markus Söder und den Wölki zu, wie wird man noch glücklich irgendwie. Es ist so komisch, weil dem Film fällt, glaube ich, irgendwie auf, dass er eigentlich eine wichtige Frage stellt, aber eigentlich ist das Topic zu groß für ihn, er will es gar nicht wirklich beantworten und er will nur so ein bisschen so lustige Szenen mit Drogen und irgendwie SM, Horst Schlemmer im SM-Studio haben, aber dass es halt den Leuten schon irgendwie im Jahr 2026 beschissener geht als 2009, ist halt aber Horst Schlemmer ist nicht die Figur, die da irgendwas herausfindet. Nee, es ist halt immer so, oder das irgendwie auch nicht satirisch sprechen kann oder irgendwie auf den Punkt bringen. So wirkt halt auch wirklich dieses Markus Söder-Ding, das entlarvt auch nichts oder irgendwas. Ja. Ne? Es ist wirklich so Name-Dropping drinne. Ne? Oder vielleicht denkt man auch, vielleicht kriegt dann in Bayern möglichst viele Zuschauer, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich ein total hohler Film, wo, ja.
Das müsste man sich vielleicht mal alles so hintereinander in so einem Marathon angucken. Diese deutschen Versuche, Sacha Baron Cohen auf Deutsch zu machen, aber sind aber nicht so richtig zu verstehen.
Da gab es diesen
Parteifilm.
Ich bin wieder da.
Genau, er ist wieder da. Den fand ich richtig idiotisch, weil der wollte halt so entlarvend sein. Der zeigt dann halt so Bilder, wie irgendwie jemand im Hitler-Kostüm durch Berlin fährt und winkt und dann so, die Leute winken einfach zurück, so. Aber das Ding ist, wenn jemand im Hitler-Kostüm durch Berlin fährt, denkt niemand, oh nein, es ist Adolf Hitler, sondern dann denkt jemand, haha, lustig, da hat sich jemand als Hitler verkleidet. So, also, das ist halt, das Ding bei Borat war ja, dass du irgendwie diese Figur hast, die irgendwie erstmal liebenswert ist.
Genau, richtig.
Aber die dann ganz furchtbare Dinge sagt.
Richtig.
Und dann entlarvt die, dass viele Menschen sehr freundlich sind. Aber letztlich keine Prinzipien haben so darunter oder zumindest ihre Prinzipien nicht so durchsetzen. So.
Ja.
Das ist entlarvend, das ist interessant, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert weder, wenn du es so plakativ machst, wie ich verkleide mich jetzt als Adolf Hitler, weil niemand den als echt wahrnimmt. Und es funktioniert nicht mit dem Horst Schlemmer, weil Horst Schlemmer nicht für irgendwas steht, weil Horst Schlemmer nichts irgendwie. Horst Schlemmer ist halt, der sagt halt vielleicht mal was Unwokes in Anführungsstrichen.
Genau, richtig, ja.
Aber der sagt jetzt nicht irgendwie, der sagt nicht irgendwie, die Kakerlaken, die Juden haben sich in Kakerlaken verwandelt.
Ja, so, genau.
Ne? Wie es irgendwie Borat macht.
Ja, so. Ja. Ja, also es ist ein seltsames Ding. Ich habe jetzt nicht ganz verfolgt, wie erfolgreich der war, aber ja.
Ich mach mal weiter mit einem anderen Film, wie Horst Schlemmer, glaube ich, vor allem die Gen Z anspricht. und zwar der Film Backrooms.
Ja.
Ja, Backrooms von Kane Parsons, basierend auf seinen YouTube-Shorts, und die basieren wiederum auf diesem Backrooms-Meme, was halt anfängt mit einem Post auf 4chan, wo jemand halt ein Foto von so, ja, so anonymen Bürogebäuden, irgendwie Fluren gepostet hat und dann da so einen kleinen Text zu verfasst hat, sodass man irgendwie, wenn man nicht aufpasst und dann no-clippt man, das ist so ein Videospielterm, dass man so durch Wände glitscht, dann no-clippt man in die Backrooms, was so die Hinterzimmer der Welt sind und was halt irgendwie endlose, labyrinthartige Büroräume mit fluoreszierendem Licht und fensterlos sind und so. Und das hat jemand auf 4chan, also 4chan so ein, ne, Diskussionsboard.
Ganz neutral formuliert.
Ganz neutral formuliert, ja. Gepostet, und das hat dann irgendwie, hat offenbar bei vielen Menschen irgendwie die Vorstellungskraft angeregt, und dann wurde so kollaborativ irgendwie im Internet wurde dazu immer mehr Lore geschrieben und so, und es gibt Fan-Wikis, es gibt Reddit-Foren, die sich, wo es nur um die Backrooms ging, und dann hat halt irgendwann ein YouTuber namens Kane Parsons hat angefangen, so in Blender, also so einer 3D-Software, so Found-Footage-mäßige Kurzfilme zu machen, die halt in den Backrooms spielen. Und auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Die haben wiederum ihre eigene Mythologie und Lore und so, die nicht unbedingt mit der kollektiven übereinstimmt und so. Und darauf ist dann halt A24, das Studio, irgendwie aufmerksam geworden und hat Kane Parsons irgendwie angeheuert, um irgendwie eine Feature-Film-Adaption basierend darauf zu machen. Im Film geht es um den Besitzer eines Möbelhauses. Das Original-Backrooms-Bild stammt übrigens ursprünglich aus einem Möbelhaus. Das war während der Renovierung, wurde es quasi in einem leeren Möbelhaus irgendwie geschossen. Und zwar Clark heißt der, gespielt von Chiwetel Ejiofor. Er hat halt ein Möbelhaus, um über die Runden zu kommen. Das ist, glaube ich, so spielt es in den 90ern. Aber eigentlich will er Architekt werden, so, oder hat Architektur studiert, aber arbeitet nicht als Architekt und ist deswegen irgendwie frustriert. Er hat, das lernen wir früh, in einer Therapiesitzung mit seiner Therapeutin, die sehr wichtig wird, gespielt von Renate Reinstwer, die hier aus Sentimental Value.
Genau. Ach, die spielt damit, krass, genau. Okay. Hm.
Da erfahren wir, dass er halt irgendwie geschieden ist, dass er Alkoholiker ist und dass er sehr, sehr viel Wut in sich trägt, so. Und er kommt halt auch noch so gerade über die Runde, übernachtet auch in seinem Möbelhaus, und eines Nachts stolpert er da quasi über die Tür zu den Backrooms. Das ist einfach in der Wand, gibt es halt einfach eine Stelle, wo man durchgehen kann, und dann ist man halt in den Backrooms, die halt einfach ein endloses Labyrinth aus anonymen und irgendwie funktional aussehenden, aber letztlich nicht funktionalen, weil es auch keinen nicht Sinn macht, die Architektur irgendwie Räumen ist. Und die erkundet er dann. Und ja, es fasziniert ihn irgendwie. Was man, finde ich, zu dem Film als erstes sagen muss, ist, dass er ohne Frage, also es ist eine beeindruckende Calling Card für ihr Kane Parsons, der halt hier seinen ersten Film macht. Der 19 war, irgendwie, als er den Film gemacht hat, und der schon wirklich ein extrem sicheres Gespür einfach für Inszenierung hat, für Bilder hat. Er kommt ja von, wie gesagt, von so Arbeiten mit Blender, also mit so 3D-Programmen, die er in seinem Rechner zusammenklickt, Und jetzt muss er halt in echten Sets arbeiten und so und muss mit Schauspielern mehr arbeiten und so. Und also Hut ab, wirklich. Das, also auf so einer Moment-to-Moment-Basis ist der Film auch wirklich oft sehr effektiv. Vor allem, wenn er so die Found-Footage-Ästhetik der Videos so kopiert. Also dann so mit so alten Camcordern gehen sie dann halt irgendwie durch die Backrooms und so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Regisseur noch irgendwann mal einen richtig großartigen Film macht. Meiner Meinung nach ist es nicht Backrooms, was mehr am Drehbuch liegt als an der Inszenierung. Aber gut, das Drehbuch basiert halt auch auf Kane Parsons Mythologie und so. Ich habe mit dem Film zwei große Probleme. Das eine ist halt so einfach so rein strukturell erzählerisch. Ich glaube, jeder, der einen Film machen würde, basierend auf diesem Meme, basierend auf dieser Idee von Backrooms, würde schnell vor demselben Problem stehen. Nämlich, der erste Akt schreibt sie im Grunde automatisch.
Ja.
Ne, du stolperst irgendwie, jemand stolpert über die Backrooms, oh, es ist alles ganz mysteriös und scary, oh no.
Es ist eine große Mystery-Box.
Ja. Aber wie machen wir dann weiter? Der Film beantwortet das und auf seine Art ist das genial. Aber es ist halt auch ein Taschenspielertrick. Der Film beantwortet das, indem er einfach keinen zweiten oder dritten Akt hat, sondern er hat drei erste Akte hintereinander.
Ah.
Also, zuerst stolpern wir halt mit Clark in die Backrooms. Alles ist weird und mysteriös, oh no. Dann, quasi im zweiten Akt, nimmt Clark seine beiden jungen Angestellten mit in die Backrooms und wir sehen durch ihre Augen quasi wieder die Backrooms zum ersten Mal. Und dann gibt's einen Cut zu, er spricht seiner Therapeutin auf den Anrufbeantworter und sagt, by the way, ich lebe jetzt in den Backrooms, basically. Und dann geht sie in die Backrooms und wir gehen mit ihr zum ersten Mal da rein. Und dann trifft sie da wieder auf Clark, der plötzlich alles über die Backrooms weiß. Und dann gibt's so einen Lore-Dump und er erklärt ihr alles. Mhm. Und es wird klar, er ist so ein bisschen wahnsinnig geworden und er weiß jetzt irgendwie alles über die Backrooms und so. Und da denke ich halt, das hätte ich aber gern gesehen, wie du das alles rausfindest. So, ne? Also es ist so, insofern ist es irgendwie eine gute Verfilmung von so Reddit-Posts, weil es halt irgendwie der Lore-Dump ersetzt halt so ja, wirkliche Storytelling.
Der Kommentar, ja.
Also das ist das eine Problem, was ich irgendwie habe. Das andere Problem, was ich habe, ist was dann wirklich, also es wird dann auch sehr deutlich ausgesprochen, worum es geht irgendwie. So. Und Spoiler, aber es wird auch irgendwie niemand, es ist jetzt nicht mindblowing, it's actually about trauma.
So, what?
Es geht um Traumata und es geht um, es ist halt so alles dann so Therapy-Speak. Ne? Ich meine, es ist literally like, die zweite Hauptfigur ist seine Therapeutin. Das erste, was wir hören im Film, ist, dass seine Therapeutin ihm genau seine Psychologie erklärt. Und genau, also letztlich sind dann die Backrooms in gewisser Weise eine Manifestation seiner Traumata und ihrer Traumata auch. Sie hat ein Trauma als Kind, weil ihre Mutter sie so nicht hat rausgehen lassen und so und sehr. Und es ist auch so eine sehr platte Gegenüberstellung, was mich heutzutage oft stört. So ein Gender-Essentialismus, also so, er als Mann drückt sein Trauma aus, indem er wütend auf andere wird und lässt das an anderen aus. Und sie als Frau frisst das alles in sich hinein. Ich habe das Gefühl, das sind die beiden Sachen, in denen es in Horrorfilmen nur noch gehen darf, um halt Trauma und halt Trauma auch in so einem sehr literal Therapy-Speak-Art, ne? Toxische Männlichkeit. Und das sind daran geht es in jedem Film, in jedem Horrorfilm heutzutage. Das nervt mich generell. Es nervt mich bei diesem Backrooms-Ding nochmal mehr, weil dieses Backrooms-Bild, also das ursprüngliche Bild ist von 2019 oder so, aber das steht ja in einer größeren Tradition. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand festgestellt hat, dass solche liminal spaces, solche
gruselig sind.
Ja, dass sie gruselig sind. Ne, da gibt es eine ganze philosophische, anthropologische Tradition zu, mit Nichtorten und solchen, ne, so. Und ich glaube, man kann recht objektiv sagen, dass das, was uns daran Angst macht, nicht ist, dass wir an unsere Kindheitstraumata erinnert werden.
Ja.
Und ich weiß, es ist ein bisschen lame, mich zu sagen, so, das ist, du nutzt das falsch, so. Das ist, natürlich gibt es da kein richtig und falsch, aber trotzdem irgendwie. Ich finde, da ist halt eine Tradition, die interessanter ist als das, was der Film daraus macht. Weil das, was uns an diesen Orten irgendwie Angst macht, ist doch, dass sie irgendwie unwirklich scheinen, dass sie uns daran erinnern, wie viel von unserer Gesellschaft, die wir uns konstruiert haben, irgendwie unwirklich und falsch scheint und nichts damit so menschlichen Bedürfnissen.
Ja, nicht heimlich ist.
Genau,
ne?
also es sind so menschengemachte Orte, die wirken, als wären sie nicht für Menschen gemacht. Und
genau.
Das ist weird und das ist ein kollektives Unwohlsein.
Mhm.
Ne, da geht es um irgendwie eine gesellschaftliche Angst. So. Und das so zu reduzieren auf, es geht dann irgendwie um Kindheitstraumata oder um du hattest eine schlechte Beziehung und so und du hast irgendwie deine toxische Männlichkeit nicht verarbeitet. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen lässt so auf der Strecke, was eigentlich interessant ist und anregend an diesen Bildern und warum sie unsere Vorstellungskraft so anregen und warum sie eben auch so zu kollektivem Erzählen geführt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass da gar nichts drin ist, was so, also ich habe so teilweise irgendwie Kritiken gelesen, die es so, dass der Film in den 90ern spielt, die es so mit so diesem End-of-History-Gedanken in Verbindung bringen und so. Mm. Und Kane Parsons, wenn man ihn in Interviews reden hört, so, dann merkst du auch so, der hat das irgendwie schon verstanden, so, aber ich finde halt, dass es im Film nicht wirklich so explored wird.
Ja.
Was der Film stattdessen explored, ist halt irgendwie dieses Psychologisierende und so. Und das finde ich ein bisschen schade.
Oh. Ich habe auch noch einen Film geschaut.
Ah, ja.
Der basiert nicht auf einem Reddit-Post, auf einem 4chan-Post, aber dafür basiert er auf einem anderen Film. Und zwar habe ich nur bei Wag geschaut. Neuer Richard Linklater-Film. Ein Film über die Entstehung von Außer Atem. Quasi einen der zwei, die Nouvelle Vague einläutenden Filme. Neben Sie küssten und sie schlugen ihn von Truffaut und halt dann Außer Atem von Godard. Die beiden Filme, die eigentlich so die Nouvelle Vague so wirklich auf die internationale Bühne geholt haben. Nouvelle Vague als so eine Bewegung, als eine Filmbewegung in Frankreich. Ende der 50er und in den 60er Jahren, als so eine typische, wie sie damals in Europa dann an mehreren Stellen gab, so die neuen Wellen, angefangen beim Neorealismus in Italien in den 40ern. Und dann gab es die Nouvelle Vague und den neuen deutschen Film in den 60er und 70er Jahren gab es dann auch und den British New Wave in den, also die neuen Wellen gab es halt, oder den New Hollywood dann in Hollywood, also die neuen Wellen. Und eine der prägenden war auf jeden Fall die Nouvelle Vague, noch eine der früheren. Und nun hat Linklater einen Film gemacht, also gerade, genau über die Entstehung von Außer Atem. Wahrscheinlich so ein Film, wo ich behaupten würde, den wahrscheinlich viele so akzeptieren als so einen einflussreichen Film.
Mhm.
Zumindest war es bei mir so. Also, weil ich habe den dann nochmal geschaut, bevor ich den Film geschaut habe, ich nochmal Außer Atem geschaut. Ich hatte den davor viele, viele Jahrzehnte nicht gesehen. Und was ich auf jeden Fall schon mal Nouvelle Vague anrechnen kann, ist, glaube ich, dass er meinen Genuss für Außer Atem nochmal gesteigert hat.
Okay.
Weil natürlich ist Außer Atem, das Tolle an Außer Atem und gleichzeitig wahrscheinlich seine größte Schwäche ist auf eine Art und Weise, ist, dass es ein kleiner Film ist auf eine Art und Weise.
Ja.
Es ist ein Film, der von der Ironie durchzogen ist, von so einer Bühnenhaftigkeit, von sowas, er ist auf eine gewisse Hinsicht, kann man den sehr schwer greifen, weil, genau, was jetzt aufrichtig, was echt, was irgendwie Inszenierung, was Kunst, was irgendwie der große künstlerische Ausdruck ist, das ist alles so ungreifbar in dem Film und man versteht das nun auch besser, wenn man halt gesehen hat, wie der Film entstanden ist, wenn man jetzt dem glauben mag, wie es jetzt Richard Linklater erzählt. Genau, es ist halt ein, der Film eröffnet halt mit Godard, der also den ersten, der irgendwie mitkriegt, wie jetzt sein Freund Truffaut jetzt mit Sie küssten und sie schlugen ihn halt schon jetzt seinen ersten Film gemacht hat und er hat immer noch keinen Film gemacht und naja, nun will er halt auch mal einen Film machen und also ich hatte viele, viele Vorbedenken, sage ich jetzt mal. Und fast alle Filme, oder an das man denkt, man hat so verschiedene Klischees von so Regisseuren und von so Genies und von irgendwie so, wie so Filme gemacht werden. Und ganz viele von diesen Genies, von diesen Klischees, mit denen bricht dieser Film total.
Okay.
Also Godard ist zum einen, er ist erstmal kein Arschloch.
Okay.
So. Sondern er ist irgendwie ein ziemlicher Chill-Dude, der eigentlich ziemlich gut auf den Punkt bringen kann, was er machen will. Und die Sachen, wo er denkt, die muss er nicht erzählen, lässt er auch mal weg. So, das finden die Leute dann schon selbst raus irgendwie. so, wir haben jetzt gerade nur ein Bild gedreht, aber ich habe jetzt irgendwie, mir fällt nichts mehr ein, was wir heute drehen können. Deswegen habt ihr jetzt alle Feierabend. Niemand arbeitet irgendwie unglaublich lange. Das Team feiert es total. So. Aber es ist halt auch so geil, weil der Genie-Aspekt kommt damit rein, dass das Team nicht so komplett on the page ist und nicht so versteht, was wird da eigentlich so ein Film draus. So richtig können sie sich so richtig glauben, so ein bisschen so, ne? Und da ist der Film so ganz, finde ich schön, dass er so das darstellt, dass das wirklich eine Art von Film machen ist, die neu ist. Weil er die Art, wie aus der Art im Entstehen bricht mit dem, was wie so klassischer Film gedreht wird, ne? So mit einem ganz festen Drehbuch und dann ist alles genau festgelegt, am besten noch mit Storyboards, welche Kameraeinstellungen und genau, feste Dialoge und sowas. Und dann kommen halt diese Filmemacher, die halt aus diesem klassischen Filmhandwerk kommen. Und vor allem, dadurch erklären sie auch diese Konflikte zwischen dann Jean Seberg, also der Hauptdarstellerin des Films, die ja schon ein größerer Star ist und die so nicht so richtig versteht, was in diesem Film, was sie da machen soll. Aber die lernen so mit der Zeit so, ja, eigentlich ist es eigentlich ganz, ganz interessant, keine Ahnung, was wir machen und was am Ende dabei rauskommt, aber alle haben irgendwie Spaß dann und wachsen so zusammen als Team. Und dann am Ende ist halt außer Atem fertig und gilt dann so als moderner Klassiker und so. Und am meisten leidet natürlich auch der Produzent, der Godard unterstützt, aber natürlich voll genervt ist, dass sie irgendwie nur teilweise nur eine Stunde am Tag was drehen und dann den Rest frei haben und sowas. Ja, ich fand irgendwie sehr schön, dass es ein Film ist, der, wo halt nicht so Kunst als so ein Prozess gezeigt wird, wo sich alle Leute aufopfern müssen, bis also so das sind, sondern das ist irgendwie so ein, so wie halt außer Atem auch ist, dass es halt so ein sowas im Moment entstanden ist und nicht so eine Kopfgeburt von so einem großen Künstler. Und gleichzeitig kriegt der Film es aber hin, natürlich diesen, dass am Ende hat natürlich trotzdem Godard genau den Film gemacht, den er sich vorgestellt hat, so, ne? Und was genau er sich von vornherein denkt, das erfährt man auch nicht, weil es jetzt nicht groß erzählt vorher, ne, was er vorhat, weil das ist ja auch, ne, also wie gesagt, das erzählt sich, weil er erzählt immer nur so viel, wie er ungefähr braucht, so. Und der Film ist sehr, sehr lustig. Er geht auch völlig auf in dieser Reinszenierung von dieser Zeit und von den ganzen, ich meine, muss man auch ein bisschen tolerant für sein. Ich habe Bock drauf. Man muss ein bisschen Ahnung haben von der Materie, weil dann cherisht man auch das ganze Name-Dropping und sowas. Er holt sich auch am Anfang so Rat von so Großmeistern. Er ist dann so am Set hier, weil er schreibt ja damals zu der Zeit noch, war ja Kritiker an der Cahiers du Cinéma. Dementsprechend hat er sowieso Kontakt zu den ganzen Filmleuten gehabt. Aber dann trifft er so Melville und Rossellini und Bresson und lässt sich von denen so Tipps geben auch, ne, weil er will jetzt seinen ersten Film machen und so. Und dann am Ende wirft er es aber auch auf eine Art und Weise alles über Bord und macht es auf seine Art. Also ich war auch beeindruckt davon. Ist ja komplett auf Französisch, der Film. Das Linklater der ist komplett auf Französisch.
Das wusste ich gar nicht.
Mit französischen Schauspielern.
Außer Zoe Deutsch, interessanterweise, ne?
Ja, aber die spricht halt so ein sehr süßes Französisch mit einem, mit so einem amerikanischen Akzent halt, ne? Also ganz wenig englische Passagen drin.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass der interessant ist.
Nee, ist komplett auf Französisch. Also Linklater hat komplett auf Französisch inszeniert. Also auf jeden Fall Hut ab. Also, und wie gesagt, er ist sehr lustig, ich hatte da große Freude dran, weil es halt so ein Film ist, ein sehr guter Film übers Filmmachen, finde ich. Also
ich glaube, das ist auch, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich die Herangehensweise von Godard tatsächlich war, aber ich glaube, es ist tatsächlich wie Richard Linklater-Filme.
Ja, ich glaube auch.
Also ich habe von ihm immer den Eindruck, dass er auch ein sehr kollaborativer Regisseur ist. Ich meine, bei den Before-Filmen, ne, wo ja auch die bei Teil 2 und 3 die Schauspieler auch als Drehbuchautor irgendwie angegeben sind und so. Ich glaube, er ist, glaube ich, jemand, der sehr laid back ist und der sehr auch andere Stimmen irgendwie zulässt und so. Und der Film, glaube ich, so angeht. Also vielleicht ist es auch auf die Art so ein autobiografischer Film oder so.
Ich meine, das ist natürlich auf jeden Fall ein Film, also weil ich glaube, ohne die neuen Wellen gäbe es auch das Indie-Kino der 90er nicht in den USA.
Ja, ja,
und das
klar.
Ist natürlich total wichtiger, also dementsprechend ist das natürlich auch eine Ehrerbietung von Linklater an Godard,
ja,
also und den Film.
So ein Film wie Slacker, glaube ich, würde
total, genau, Slacker, also jetzt, genau, Slacker vor allem oder auch dann später Clerks oder so, die haben halt diesen Nouvelle Vague-Vibe auf eine Art und Weise. So ein bisschen so irgendwie, wir halten jetzt mal die Kamera drauf und gucken, was passiert. So.
Ja.
Genau, also das sehe ich auf jeden Fall, wenn es nicht unbedingt Godards Arbeitsweise ist in dem Film, dann ist es halt Linklaters. Ich mag halt aber auch so ganz gerne, dass der Film zwar mit Godard anfängt, so, aber dann so seine Perspektive ein bisschen verlässt. Ich habe das ja schon beschrieben. Es geht dann irgendwie schon so mehr um dieses Team und dann haben so der Hauptdarsteller so seine Probleme und Jean Sebert und alle anderen Figuren so ein bisschen, um so herauszufinden, was ist das eigentlich für ein Film, den wir hier machen. Und Godard ist am Anfang nur so ein bisschen so, soll ich jetzt den Film machen? Soll ich irgendeinen Film machen? Soll ich einen Film machen? Oder soll ich ein Buch schreiben? Oder soll ich den Film machen, den ich will? Und dann legt er halt los. Und dann ist er halt auch so ein bisschen, finde ich, im Hintergrund, was ich ganz interessant finde, weil er dann so halt nur so derjenige ist, der irgendwie anscheinend weiß, was er für einen Film machen will, aber ist jetzt auch nicht so richtig, kannst du es den anderen so richtig schreiben oder schreibt es auch dir nicht so vor und keine Ahnung, du hast halt nicht so das, ganz oft hast du in diesen Film über das Filmmachen irgendwie dann, keine Ahnung, der Regisseur muss ein Problem lösen oder sowas, ne, so, er muss jetzt auf eine geniale Art irgendwie ein Problem lösen, so, weil der Filmmacher alleine, so, ne, weil der Schauspieler kann es nicht oder sie kann es nicht oder so, und das hast du da alles nicht, also auf eine andere Weise, ja, was der Film am Ende halt wirklich nochmal, also wirklich sagen, wo ich sagen würde, weil seine Kritik am Filmgewerbe dann an sich ist natürlich sehr offenkundig, dass natürlich diese Arbeitsweise überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Einfach nur so 2 Stunden am Tag irgendwas drehen und sich dann erstmal weiter überlegen, was wir als nächstes drehen. Und dann drehen wir das morgen oder sowas. Ne? Ach nee, heute braucht ihr gar nicht kommen. Könnt wieder nach Hause gehen oder so, ne? Weil der Film ist halt gefangen immer noch in diesem industriellen Modell, ne? Und das ist so die Kritik von dem Film auch. Und da gab es halt diesen einen Film, natürlich nicht nur dieser alleinige Film, aber dieser Film ist da ausgebrochen und ist zu einem großen Einfluss geworden und das ist auch so ein Thema des Films, ne? Also genau. Also ja, kann ich sehr empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, den möchte ich auf jeden Fall noch sehen. Ich sag noch kurz was zu Supergirl, bevor wir zu unserem Thema vorkommen, glaube ich, oder?
Ja.
Genau, Supergirl, der zweite Film in der neuen Version des DC-Filmuniversums unter der Herrschaft von James Gunn. Ich hatte hier ja, glaube ich, schon mal über den Superman-Film gesprochen.
Ist der auch von James Gunn?
Nee, der ist von Craig Gillespie, der hier I, Tonya gemacht hat. Und der hat eine richtig bizarre Filmografie, weil der hat halt einerseits so Sachen gemacht wie I, Tonya und dann hat er aber auch Lars and the Real Girl hat er gemacht. Das Fright Night Remake. Ja, dann viel mehr. Achso, und den Cruella-Film. Das war sein Franchise-Ding quasi. Also, faszinierende Filmografie.
Auf jeden Fall. Vielseitig.
Genau, Supergirl wurde ja in James Gunns Superman-Film schon, wurde sie am Ende, hatte sie so ein Cameo und wurde schon irgendwie so angekündigt.
Das ist die von House of the Dragon, ne?
Ist die von House of Dragon? Ich kannte die vorher gar nicht. Millie Alcock oder so?
Ja, sie ist in House of the Dragon.
Ah, okay. Ja, die kannte ich gar nicht vorher. Supergirl, wem die Figur kein Begriff ist, ist halt eine Cousine von Superman, die, weiß nicht mehr, ob es in der Comic-Mythologie genauso ist. In der Filmmythologie ist es halt so, dass, also Superman wurde ja auf die Erde quasi geschickt, als sein Heimatplanet Krypton zerstört wurde. Und sie hat irgendwie, ist quasi noch auf Krypton groß geworden, weil irgendwie ihr Vater hat irgendwie so eine Kuppel um so eine Stadt in Krypton gebaut, sodass die halt nicht zerstört wurde. Und dann konnte sie da halt noch irgendwie leben, bis sie irgendwie ein Teenager war. Aber dann stellen sie fest, dass durch diese Zerstörung halt auch irgendwie Kryptonit freigelegt wurde und jetzt alle irgendwie quasi Space-Krebs kriegen. Und damit sie das nicht kriegt, schicken sie dann auch auf die Erde, aber als Teenagerin. Der Unterschied zu Superman ist halt, sie kann sich noch erinnern irgendwie an ihre Kindheit auf Krypton, was so ein bisschen so utopisch war. Und dadurch ist sie so ein bisschen mehr, sie hat so ein bisschen mehr so Trauma und ist so ein bisschen mehr so fucked up. Genau, der Film fängt damit an, dass sie irgendwie ihren 23. Geburtstag feiert, indem sie irgendwie so ein Pubcrawl über irgendwie verschiedene Planeten macht. Planeten mit roter Sonne, weil auf Planeten mit gelber Sonne hat sie Superkräfte und kann deswegen nicht betrunken werden. Erstmal eine witzige Idee. Und dann die Handlung beginnt halt damit, dass irgendwie so ein weirder Intergalactic Villain von so einer All-Male kind of Mad Maxi Society namens Cram, gespielt von Matthias Schoenaerts. Kenn ich auch nicht.
Ah, das ist ja doch, das ist ja belgischer Schauspieler, glaube ich. Der hat ja bei Jacques Audiard hier.
Ah, okay. Deren Society funktioniert halt irgendwie so, dass sie so, es ist halt so eine Plünderer- und Ausbeuter-Society und so. Und die greifen dann irgendwie eine Familie an und töten irgendwie alle Mitglieder dieser Familie, außer ein 13-jähriges Mädchen namens Ruthie. Und Ruthie kommt dann quasi in die Kneipe, wo Supergirl sich gerade irgendwie volllaufen lässt und sagt irgendwie, ey, wer kann mir helfen, mich an diesem komischen Intergalactic Warlord Plünderer irgendwie zu rächen. Also basically die Prämisse von sowas wie so True Grit.
Mhm.
Ne? Also irgendwie junges Mädchen sucht irgendwie einen stärkeren Beschützer, um irgendwie Rache zu üben. Und dann gibt's noch so ein erstes, sie hat dann erstmal, Supergirl hat dann erstmal keinen Bock darauf und dann gibt's irgendwie so ein kleines Scharmützel und der Cram verletzt dann auch noch ihren Hund Krypto, den Superhund. Und dann wird's auch für Supergirl irgendwie persönlich und sie wollen sich dann irgendwie, sie will dann irgendwie von ihm so das Gegengift für irgendwie Kryptos Vergiftung holen, so. Ich finde das von der Prämisse eigentlich ganz nett, weil was mich an so Superheldenfilmen in den letzten Jahren halt oft gestört und was mich vor allem auch leider an dem Scan Superman gestört hat, ist, dass es halt immer um die Rettung des Universums gehen muss. So, ne? Es ist halt immer so, ja, es muss halt immer direkt auf 12 alles gestellt sein und so und Paralleluniversen und außerirdische Invasion und weiß ich nicht und ein großer, riesiger Laserstrahl in der Mitte von New York, solche Sachen. Hier hat mich dran gereizt, dass es irgendwie eine persönliche Geschichte ist. So. Also sie rettet hier keinen Planeten oder so, sondern sie kümmert sich halt nur um dieses Mädchen, sie kümmert sich um ihren Hund. Mit dem Hund jetzt, gut, ich habe immer Schwierigkeiten, mit irgendwelchen fiktionalen Tieren mitzufühlen, muss ich leider sagen. Das funktioniert ja generell sehr gut, ne? Also Leute trifft das ja immer härter, als wenn Menschen verletzt werden. In Filmen, wenn Tiere verletzt werden, mir ist das scheißegal. Es ist mir auch egal. Dass, vor allem, wenn es so ein CGI-Tier wie fucking Krypto ist.
Aber Marley.
Ja, who gives a shit? aber trotzdem, ich mag, dass es irgendwie eine kleine persönliche Geschichte ist. Also vor allem, das hat mich auch so ein bisschen... hat mich von der Prämisse her halt auch so an James Gunn's Guardians of the Galaxy Filme erinnert, die für mich halt die Filme aus dem ganzen Marvel-Scheiß sind, die ich noch als gute Filme verteidige. Vor allem der zweite, der halt wirklich, wo es nur darum geht, dass irgendwie hier Star-Lord seine Daddy-Issues mit Kurt Russell verhandelt. Das funktioniert für mich.
Mhm.
So, Supergirl hat für mich leider nicht funktioniert und auf eine frustrierende Art. Also er hat sich für mich einfach extrem gezogen, obwohl der nur eine Stunde 50 ist, was für Superheldenfilme heutzutage ist ja kurz ist.
Ja.
Ich hatte in jeder Szene, hatte ich so die Reaktion von, ah ja, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Aber es funktioniert halt nicht so ganz. Weil entweder das Drehbuch nicht ganz auf den Punkt ist oder halt die Inszenierung, also der Film ist super hässlich und die Action ist halt auch einfach nicht gut inszeniert. Also der Film, dafür, dass der Film auf mehreren Planeten spielt, ist es wild, dass alles gleich aussieht. Jeder Ort sieht gleich aus. Auch immer so, offenbar ist es auf allen Planeten so, dass so immer so ein Gebäude in so einer Einöde steht, damit sie irgendwie nicht eine ganze Stadt rendern müssen. Gibt immer so, ist dann so eine Kneipe so in so einer Wüste. Und dann gibt's so Action-Szenen, die gute Ideen haben. So, es gibt so einen, sie nehmen dann erstmal so einen intergalaktischen Bus, was ich erstmal geil finde. Und der Bus wird dann von irgendwelchen Piraten überfallen. So. Und dann gibt's irgendwie eine Action-Szene, weil sie, Supergirl hat dann irgendwie so ein Gadget, klaut sie von einem von den Piraten, mit dem sie sich so random so ein paar Meter teleportieren kann. Und das irgendwie in diesem engen Bus. So, das finde ich, es ist irgendwie eine clevere Idee für eine Action-Szene. Es ist halt katastrophal inszeniert, dass du nicht weißt, wer wo ist und so. Und das ist echt schade. Und genauso auch diese Idee von, du hast diese Figur, die eine Version von Superman ist, aber mehr jaded und so, die aber trotzdem halt auch schon auch seinen moralischen Code so ein bisschen hat. Also es ist ja schon auch irgendwie wichtig, so für Schwächere einzustehen und so, aber die halt irgendwie gleichzeitig so ein bisschen, die meiste Zeit besoffen ist und so ein bisschen fucked up ist. Und die Beziehung von so einer Figur dann, dass sie plötzlich auch, wie sagt man, Verantwortung für ein Kind übernehmen muss, das finde ich interessant. So, das könnte eine gute Geschichte sein. Die Beziehung ist halt null ausgearbeitet. Vor allem diese Lucy-Figur funktioniert überhaupt nicht, weil sie nie ein Kind sein darf. So, sie ist halt auch irgendwie, ihr Vater war irgendwie so ein Waffenschmied oder so. Das heißt, sie ist auch so badass, so. Weil weibliche Figuren müssen immer badass sein heutzutage. Das ist die neue Version so. Sie dürfen keine Damsels in Distress mehr sein. Okay, gut. Aber die einzige andere Möglichkeit ist, dass sie alle schon badass sind und nie hilflos und so, selbst wenn es ein 13-jähriges Mädchen ist. Und dadurch ist halt auch dieser an sich interessante Ansatz für die Beziehung wird nie so, da gibt's nie wirklich einen Payoff für, so. Mhm. Ja, und so, der ganze Film ist irgendwie voll von guten Ideen, so. Auch, dass sie suchen sich immer irgendwie neue Arten, so ihre Superkräfte, zumindest zeitweise so auszuschalten, ne? So zum Beispiel am Anfang gesagt, ist sie auf dem Planeten mit roter Sonne oder so, ne? Oder dann wird ihr irgendein Gift verabreicht und so. Und das verstehe ich alles, macht ja alles irgendwie Sinn, so. Aber dann haben sie da auch nicht so richtig einen Payoff für, weil also der interessante Payoff wäre, okay, dann muss sie jetzt irgendwie clever sein und muss auf eine andere Art kämpfen als halt irgendwie mit Super Kung Fu. Mhm. Aber letztlich ist der Payoff meistens einfach, dass sie warten muss, bis die gelbe Sonne aufgeht oder so, oder dass sie den Bus ein bisschen weiterfahren muss, damit sie in der Nähe der gelben Sonne ist, so. Mhm. Ist alles ein bisschen mehr gut gemeint als wirklich gut. Und das ist schade, weil, also man muss, so das eine Positive ist, dass die Hauptdarstellerin Millie Alcock wirklich gut ist. Sie hat schon echt Charisma und sie kann so beide Seiten dieser Figur, also sowohl dieses Superman-mäßige Goody-Two-Shoes und halt auch diese leichte irgendwie Fucked-Upness irgendwie ganz gut verkaufen und so. Also, ja, schade.
Ja, die war auch gut bei House of the Dragon auf jeden Fall.
Was ist sie da? Ist sie da ein Dragon oder ein Haus?
Sie ist ein Dragon. Sie spielt irgendwie die Hauptfigur da, die Targaryen, die Vorfahren
ach,
da.
Ach, wirklich?
Irgendwie
okay.
So, ja. Also die junge Version. Es gibt ja so einen Zeitsprung dann.
Ah,
so.
Okay.
Ja, und ja, klingt interessant. Das war auch. Mich stockt das immer noch nicht, aber das ist. Nee. Ich bin auch mal fasziniert, dass DC immer noch strong, going strong.
Ja.
Nach dem 20. Versuch aber noch. Das ist so. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu unserem Thema, das wir aber auch erstmal mit einem Film anfangen. Nämlich wollen wir heute über First Contact-Filme reden, also den Filme über den Erstkontakt von Menschen mit Außerirdischen.
Da gibt's ganz schön viele.
Aber
die meisten von Steven Spielberg.
Genau, die beste Art einzusteigen ist wahrscheinlich mit Steven Spielberg. Also fangen wir erstmal an mit Disclosure Day, oder?
Ja, ja. Genau, Disclosure Day ist der neue Steven Spielberg-Film. Das ist natürlich immer ein Highlight für mich, für uns alle, wenn ein neuer Steven Spielberg-Film kommt. Ja, und es ist auch in gewisser Hinsicht so nochmal so eine Rückkehr zu den Wurzeln. Ich meine, davor war eine buchstäbliche Rückkehr zu seinen Wurzeln mit The Fabelmans vor ein paar Jahren. Und jetzt quasi auch nochmal zu seinem, was würde ich sagen, fast beliebtesten Genre für ihn, so, also Science Fiction und Spielberg und Aliens, hat auf jeden Fall viele Filme gemacht. Und genau, ist ein Film, der auch auf einer Originalgeschichte jetzt basiert von Spielberg, die dann adaptiert wurde in einem Drehbuch von David Koepp, auch quasi ein Stammautor für Spielberg, am bekanntesten natürlich auch als der hat auch das die Jurassic Park adaptiert. Dementsprechend kann der Mann was. Grob geht es darum, dass, ich meine, ist ein bisschen schade, weil der Film, man hat sehr viel davon in dem Film, dass man da so reingeworfen wird von Anfang an. Und man muss die Zwiebel quasi von innen von innen pellen quasi. Man muss sich durchkämpfen, Schicht für Schicht. Und das macht sehr viel Spaß. Aber ich fange trotzdem schon von Bigger Picture an, dass in der Welt des Doja Day gab es quasi schon in der Vergangenheit Kontakt zwischen, also Begegnungen zwischen Aliens und Menschen. Bekanntestes Beispiel davon Roswell zum Beispiel.
Genau, also beginnt quasi in den 50ern.
Ja, da kann man es mal. Also der Film beginnt da nicht, aber, ja, es gab schon diesen Kontakt schon. Aber dieses Wissen über die Aliens wird monopolisiert, durch eine private Firma, die im Auftrag quasi des amerikanischen Staates dafür sorgt, dass dieses Wissen geheim bleibt. Allerdings droht dieses Wissen halt durch Leute intern, die quasi meinen, man sollte dieses Wissen nicht. Dieses Wissen gehört allen Menschen. Sie sollten quasi wissen, dass wir nicht alleine sind im Universum. Genau. Und versuchen halt, dieses Wissen an die Menschheit zu bringen. Gleichzeitig, also einer davon ist von Josh O'Connor gespielt, einer, der für diese Firma gearbeitet hat und quasi jetzt die Seiten gewechselt hat. Und die andere Figur ist Emily Blunt, eigentlich eine Wettermoderatorin, die auf einmal ganz komische Sachen erlebt, in Fremden zu, also auf einmal irgendwie quasi die Menschen, denen sie begegnet, quasi in deren Leben reinschauen kann und mit denen sprechen kann, ganz egal, welche Sprache sie sprechen, und die auch weiß von der Existenz von Josh O'Connors Figur, und beide müssen irgendwie zusammenkommen und ganz viele Fragezeichen, aber nur sehr viel, so dass sie instinktiv irgendwie was damit zu tun hat, auch zu diesem Disclosure Day, wie der Titel des Films ist, beizutragen an dem Tag, wo dann halt wirklich diese Wahrheit rauskommt. Und der große Gegenspieler, der Chef von dieser Firma, ist übrigens Colin Firth, der halt dafür steht, dass er meint, nein, die Menschheit sollte nicht davon erfahren, weil sie sich dann quasi, die würden diese Wahrheit nicht verkraften können. Es würde dann quasi zu einer Art Kollaps kommen des Systems. Und deswegen sollte dieses Wissen geheim gehalten werden. Das klingt alles sehr, sehr trocken, und ich meine, das meiste davon passiert, ist auch in der Vergangenheit des Films passiert, aber die Struktur des Films ist eben halt so, dass wir anfangen mit schon dieser Josh O'Connor-Figur auf der Flucht quasi,
ja, genau,
die dieses Wissen, diese Archivdaten in seinem Rucksack trägt auf so Festplatten und die halt nun versucht, an die Menschheit zu bringen. Und wird halt gejagt von dieser Organisation, geführt von Colin Firth. Das ist ein Film, wo man halt so reingeworfen wird in diese Handlung und Schritt für Schritt sich das Bigger Picture arbeitet. Und das so viel zur Einleitung zu Disclosure Day. Wie hat der Film gefallen?
Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Also ich liebe generell so First Contact-Geschichten. Ich liebe Spielberg, wenn er irgendwie in diesem Science-Fiction- und First-Contact-Genre irgendwie arbeitet. Ich liebe auch so die anderen Genres, mit denen der Film so ein bisschen flirtet. Also so eine Whistleblower-Story, so eine wir decken die Wahrheit auf Story, so ein Ding. Und was ich irgendwie erstmal sehr wahnsinnig entwaffnend finde an dem Film, wo ich aber auch glaube, da muss man als Zuschauer, also man muss auf einer Wellenlänge mit dem Film sein.
Auf jeden Fall.
Man muss so einen gedanklichen Schritt machen, sich darauf einzulassen, weil der Film ist, wir haben danach kurz drüber geredet, der Film ist sich für nichts zu schade. So. Der spielt halt mit dieser ganz, ganz alten, klassischen, kleine grüne Männchen-Alien-Ikonografie, ne? Dann halt, da ist alles drin, da ist Roswell halt drin, da sind Kornkreise drin, so, ne? Auch die ganze, auch sonst die Symbolik des Films, so, ist teilweise, ja, plakativ, also es gibt so Stigmata.
Altmodisch.
Altmodisch, ja, genau.
Das war das erste Wort, was mir so in den Kopf gekommen
genau,
ist.
Genau, altmodisch. Genau, es gibt halt so Stigmata-Symbolik, generell so christliche Symbolik. Es geht halt auch um die Frage so, was würde das mit dem Glauben machen, wenn wir irgendwie davon erfahren, dass wir nicht allein im Universum sind. Ja, also da muss man sich so ein bisschen drauf einlassen. Für mich hat das total gut funktioniert. Für mich ist das irgendwie, also das ist so Teil des Genies von Spielberg, ist, dass er dich wieder dazu bringen kann, über sowas zu staunen. Also so, da ist es dann plötzlich wieder, wenn am Ende dann tatsächlich ein Alien auftritt, ist es dann plötzlich wieder ganz aufregend, so ein Alien zu sehen, was man schon wirklich genauso schon 1000 Mal in Filmen gesehen hat. Und das ist irgendwie die Magie, die irgendwie Spielberg hat. Und dann mag ich aber auch diese Verbindung davon, also von diesem sehr altmodischen mit sehr modernen Aspekten. Wie gesagt, diese Whistleblower-Geschichte hat sehr direkt so Edward Snowden-Anleihen. Also dass es so eine private Firma ist, an die so die US-Geheimdienste so das so auslagern. Und so genauso war es ja. Also Snowden war ja auch nicht direkt bei der NSA, sondern bei so einem Subcontractor irgendwie angestellt und so. Und ich glaube, das ist schon eine direkte, also es ist schon irgendwie eine bewusste Referenz. So. Und das finde ich irgendwie, es finde ich interessant, drüber nachzudenken, so was Spielberg dann so, was seine Idee hinter den Aliens ist oder was er meint mit der Wahrheit, vor der man irgendwie keine Angst haben muss und so. Ja, können wir jetzt noch mehr im Detail zu kommen, aber das hat mir irgendwie sehr gefallen. Mir hat auch sehr die Colin Firth-Figur gefallen, weil sie was ist, was man heutzutage seltener und seltener sieht, nämlich einen Villain, der einen Punkt hat, ne, der zumindest Recht haben könnte.
Genau.
Ja. Und der letztlich ja auch überzeugt werden muss.
Ja.
Das finde ich so, das hat so was altes Star Trek-iges, was mir gar nicht bewusst war, dass mir sowas gefehlt hat im Kino. Das hat mir gefehlt und fand ich schön mal wieder zu sehen. Ja, und dann finde ich auch, also es ist ein Film, der auf der einen Seite spricht er sehr offen aus, was seine Ideen sind. Weil er sagt so sehr offen, so es geht irgendwie auch, also die Aliens sind so weiterentwickelt, also so further evolved und das macht sie so, und was further evolved in der Welt des Films bedeutet, ist, dass sie so ultra empathisch sind und so. Und also es geht irgendwie um Empathie und es geht irgendwie so um das Verbinden von, das hast du ja ganz stark in den Figuren, in der Josh O'Connor-Figur, die ja so das Gift, so die Gabe der Mathematik von den Aliens kriegt und die Emily Blunt-Figur kriegt so die Gabe von so Super-Empathie. Also es geht irgendwie so
um Verstand und Gefühl.
Ja, also. Genau, es geht irgendwie so um das Verbinden. Einerseits ist der Film damit sehr plakativ, dass er es ausspricht, aber andererseits, finde ich, gibt es dann doch auch noch eine Menge drüber nachzudenken, so unter der Oberfläche und eine Menge, was nicht so klar ist. So. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich so alles verstanden hatte direkt. Und das,
ja, ich finde den, ich meine, da sprechen wir drüber, aber der ist halt auf eine Art und Weise wirklich so, der verbindet so ganz viele Motive aus vorherigen First Contact-Filmen, auch von Spielberg vor allem. Diese Thriller, ich nenne es jetzt mal Jagd nach Josh O'Connors Figur und so, ich finde, wurde ich auch so stark an E.T. erinnert, wenn die Menschen quasi E.T. verfolgen, dieses nicht erklären können, aber getrieben sein irgendwohin und für wahnsinnig gehalten zu werden, ist ja 1:1 in
Close
Encounter, Third Kind. Also da kommt so ganz vieles zusammen und wo ich dann als erstes gedacht habe, warum hat Spielberg jetzt diesen Film gemacht? Weil er ist schon altmodisch auf eine Art und Weise. Und man muss, wenn man da jetzt mit einem sehr postmodernen Blick drauf schaut oder mit einem Übermaß an Ironie, kann man wahrscheinlich seinen Spaß nicht so mit dem Film haben, weil man das alles nicht so ernst nehmen will. Weil der Film verlangt von einem schon, dass man diese Prämisse ernst nimmt und er verlangt vor allem einem auch, dass man das genau emotional auch ernst nimmt oder dass man irgendwie versteht, dass es hier um was geht, was auch mit der echten Welt zu tun hat. Weil das ist auch ganz interessant, der spielt ja an so ein paar Tagen, ich glaube gefühlt sind das irgendwie nur so 4 Tage oder sowas, glaube ich, irgendwie in meiner Erinnerung, irgendwie richtig nur ein paar Tage ist diese Filmhandlung, aber in diesen 4 Tagen geht es um alles, nämlich während diese Figuren sie Katz und Maus spielen darum, dieses Wissen über die Aliens zu verbreiten oder nicht, steuert quasi die Weltlage auf so einen dritten Weltkrieg zu.
Ja.
Was du halt nur so im Hintergrund hast, weil Emily Blunts Figur ja im Nachrichtensender, wenn auch im lokalen Nachrichtensender arbeitet. Also du hörst immer halt so mit, wie irgendwie es gibt Krieg wieder zwischen, der Krieg zwischen Nord- und Südkorea ist wieder entfackelt, wo es natürlich dann wiederum Russland auf den Plan noch ruft und die USA es wird so immer angedeutet, dass es kurz davor steht, dass dieser jetzt neue kalte Krieg, in dem wir uns gerade befinden, heiß wird, ne? Und dass dann wahrscheinlich ja ein Atomkrieg wird, der dann eigentlich das Ende der Menschheit bedeutet. So. Und vor diesem Hintergrund motiviert der Film halt das, und es ist auch eine der Motivationen der Aliens wahrscheinlich, sich jetzt zu offenbaren den Menschen, genau, nicht, und kein Geheimnis zu bleiben. Was ich auch interessant finde an dem Film ist, dass die Aliens wollen nicht versteckt sein, auf eine Art und Weise. Sie verstecken sich zwar, aber sie wollen jetzt nicht grundsätzlich, dass der Mensch nichts weiß über sie, aber sondern dass der Mensch von ihnen erfährt auf in seiner Art, auf seine Art und Weise, was für sie angemessen ist. Weshalb sie ja dieses, ich meine, da beginnt auch so das Interpretieren, dass diese beiden Figuren, die quasi als Boten erschaffen wurden, also Emily Blunts Charakter und Josh O'Connors Charakter, die beide zusammen dann wiederum das Vermögen haben, der Menschheit dieses Geheimnis zu offenbaren. Und das fand ich sehr interessant. Das heißt, wir haben auf eine Art und Weise hier so diese Aliens drin als wieder so eine Art höher entwickelt, ja, also technologisch auch, also so Tech von Aliens findet ja auch, hat ja auch eine große, hat ja auch eine, kommt auch sehr prominent in dem Film vor, weil diese Tech auch erforscht wird von den Menschen, also von dieser Organisation von Colin Forth, und die sie logischerweise benutzen wollen, um Waffen zu entwickeln oder sie missbrauchen wollen. Genau, dass diese Aliens hochentwickelt sind, aber genau, emotional hochentwickelt, und dass sie halt die Menschheit in die richtige Richtung lenken wollen.
Ja.
Was ich interessant fand. Also das ist so eine Art, naja, göttliche Intervention, könnte man es jetzt auch nennen, weil gerade diese First-Contact-Filme, Himmelswesen, die von oben kommen, es hat ja immer so auch eine religiöse Komponente, das ist ja in dem Film auch ganz prominent, hast du ja auch gesagt. Also es ist auf jeden Fall ein Kommentar, es macht auf jeden Fall Sinn, warum Spielberg den Film jetzt gemacht hat, weil wir ja gerade aktuell uns in einem neuen Kalten Krieg befinden. Und der Film halt eigentlich argumentiert dafür, dass halt Empathie als Leim der Zivilisation eigentlich das ist, was den Menschen voranbringt und was ihn auszeichnet, und dass das so verloren gegangen ist. Er benennt nicht so wirklich so unbedingt jetzt unbedingt die real existierenden Probleme, die es sind. Es wird so ein bisschen angedeutet. Ich fand es ganz interessant, wenn der, hier ist nochmal der Charakter, der, wo du gemeint, der Schauspieler, der auf einmal jetzt eine Karriere hat.
Oh, Common Domingo.
Genau, richtig. Der Schauspieler dann so ein, erzählt, dass irgendwie genau über Empathie und dass irgendwie keine Firma hat allein das Recht, dieses Kapital an Wissen allein für sich zu behalten. Ja. Man könnte das Wissen da auch durch Geld ersetzen und dementsprechend auch eine gewisse soziale Ungleichheit und dementsprechend auch systemische Ungleichheit, die da auch zum Thema ist in dem Film. Aber ist bei Spielberg sowieso selten, also so Kapitalismuskritik ist aber bei Spielberg fast selten explizit. Ja, aber genau, das ist, genau, man muss es halt ernst nehmen, man muss sich auf diese Prämisse einstellen und einlassen, muss in gewisser Hinsicht ja auch wieder, typisch Spielberg, auch in diesen Modus zurückkommen, dass man staunen kann. Staunen zulässt.
Ein paar, was ich noch interessant finde, so als Gedanken, also so mit diesem, genau, es geht halt irgendwie, ja, Empathie ist wichtig irgendwie, als, aber was ich interessant finde, ist, dass es auch spezifisch ist, dass Empathie irgendwie zu Wahrheit führen kann. Weil also der Film spielt ja so ein bisschen mit Motiven von so, wie gesagt, Whistleblower- und Journalismusfilmen und so. Ne? Spielberg hat ja auch selber schon irgendwie The Post gemacht und so. Ja. Ne? Also das ist ja was ihn irgendwie interessiert. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ja die Josh O'Connor-Figur, ihre Motivation, das aufzudecken, ist ja nicht nur, dass das Wissen allen gehört, sondern es ist auch, dass die Aliens misshandelt werden. Also es ist letztlich auch bei ihr irgendwie so, bei ihm so. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, diese Idee, dass in gewisser Weise richtet sich das so gegen diese Idee von irgendwie objektivem, irgendwie teilnahmslosem, dass man nur irgendwie objektiv an die Wahrheit kommen kann. So. Sondern es ist halt eher so, in dem Film wird das halt auch schon durch irgendwie Empathie geleitet. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und dann das andere, du hast gerade die Common Domingo-Figur erwähnt. Der leitet so, also der ist so sozusagen der Knotenpunkt zwischen der Emily Blunt und der Josh O'Connor Figur und leitet, sagt ihnen so telefonisch immer so die nächsten Schritte an und so, und der baut die ganze Zeit irgendwas, und es stellt sich dann heraus, er baut irgendwie das Kindheitshaus von Emily Blunt exakt nach, damit sie irgendwie rekonstruieren kann das Erlebnis, wo sie quasi als Kind ihren ersten Kontakt mit den Außerirdischen hatte, was sie wohl so verdrängt hat. Das finde ich, also das ist ein Punkt, also spätestens an dem Punkt muss man dann auch bereit sein, so eine gewisse Kitschigkeit irgendwie zu akzeptieren.
Vor allem, wenn die Tiere kommen.
Ja, genau, die CGI-Tiere. Aber ich finde das super interessant, vor allem, wenn man The Fabelmans gesehen hat, also dass irgendwie Steven Spielberg, der ja jetzt gerade einen Film gemacht hat, wo er seine eigene Kindheit so ein bisschen nachbildet, Und das kannst du ja in all seinen Filmen kannst du sehen, dass er es irgendwie immer gemacht hat, dass er immer irgendwie Elemente aus seiner Kindheit, dass er jetzt auch darin irgendwie, also im Film das quasi so auf so einer Metaebene nochmal zeigt. Also auch da muss quasi die Kindheit dieser Figur rekonstruiert werden. Und da finde ich es interessant, dann irgendwie zu fragen, so was bedeutet das für diese Idee von Wahrheitsfindung? Also welche Rolle sieht, offensichtlich sieht Steven Spielberg da auch eine Rolle für sich. Ich meine, klar, weil er hat diesen Film gemacht, ne? Aber er sagt, ja. Dadurch jetzt ja, geht es ja ganz konkret auch darum, dass so Kunst irgendwie auch irgendwie ein Teil von Wahrheitsfindung ist. Also finde ich irgendwie, ja, interessanten Aspekt.
Ja, stimmt, in diesem Abbild von diesem Kindheitshaus, ne?
Ja.
Das stimmt. Ich fand auch, jetzt nochmal formal zurückzukommen, also es ist natürlich auch, der Film ist auch einfach extrem gut, natürlich Überraschung spannend inszeniert, so.
Ja.
Der hat ein paar richtig gute Sequenzen. Ich finde auch dieses ganz super interessant mit diesem, da trifft wahrscheinlich diese Empathie auch wieder mit rein. Es geht ja ganz viel um Verbindung in diesem Film. Mhm. Verbindung zwischen von Alien und Menschen, von Menschen untereinander und Kommunikation. Ja. Also eigentlich so Leitthemen von so First Contact Movies eigentlich wirklich so, ne? Weil entweder dieses nicht in der Lage sein zu kommunizieren oder nicht diese richtigen Worte zu haben oder nicht den anderen wirklich zu sehen, ne? Also diese Verbindung nicht herstellen zu können, die dann zu Konflikten führt. Und dadurch ist ja quasi, rennt ja quasi auch Emily Blunts Figur offene Türen ein, weil sie hat das Maximum an Kommunikationsvermögen und Verbindungskraft. Mhm. Sie kann quasi in die Leben von den anderen Menschen, denen sie gegenübersteht, schauen und sagt ihnen genau die Sachen, die sie hören wollen. Ne? Oder erscheint ihnen als die Person, zu denen sie die größte Verbindung haben und so. Ne? Und dann hast du sowas, was so umgekehrt ist, in diesem komischen Alien-Tag-Stäbchen, wo dann Colin Firths Figur förmlich eine Verbindung erzwingt mit der Freundin von Josh O'Connors Figur, mit der er zusammen auf der Flucht ist, quasi in ihren Körper quasi ihn besetzt und versucht und sie so quasi programmiert, dass sie quasi Josh O'Connor tötet oder halt zumindest irgendwie bewegungsunfähig macht und damit aufgehalten wird. Und der ganze Teil fand ich mega gut. Also das fand ich sehr spannend inszeniert und fand ich auch als Idee cool, hatte ich so noch nicht gesehen und wie gesagt, spielt auch schön in dieses Ding rein mit diesem in dieses Motiv von den Verbindungen, die glaube ich so, das ist wahrscheinlich so das stärkste Motiv für mich auch so in dem Film. Fand's auch ganz interessant. Ich meine, die CGI-Tiere sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das fand ich auch irgendwie cool, dieses, dass die Aliens den Menschen erscheinen als Tiere.
Mhm, ja.
Weil wir das weniger gruselig empfinden und so, oder wenn es das mehr beruhigt. Also, ja, es ist so auf eine Art und Weise, es ist ganz interessant, wo der sich so einordnet, in so andere First Contact-Filme, ja. Ne? Also, weil er halt schon auf eine Art und Weise, also er ergänzt sich halt gut mit den anderen Spielberg-Filmen, weil bei Close Encounters geht es ja erstmal um die Frage, gibt's überhaupt Aliens? Ja, nein. Versucht dann, ne? Und dann, am Ende, der Film endet dann mit diesem ersten Kontakt. Aber was daraus wird, so wirklich aus diesem Kontakt, bleibt ja weitestgehend offen. Das ist ja so quasi, ab da würde Disclosure Day eigentlich einsetzen, ne? Und bei E.T. hast du dann einen Kontakt zwischen dem Alien und dem Kind und da, wo so eine Freundschaft sich entwickelt, was jetzt gar nicht so diese globale Perspektive ist von Alien-Kontakt. Und dann hast du sowas wie Krieg der Welten, wo die klassische Parabel halt von Aliens, die Alien-Invasion, die halt die feindlich gesinnten Aliens, die nicht hier darf sind, um deine Freunde zu sein. Ja, wie würdest du sagen, fügt sich Disclosure Day so in andere First Contact-Filme ein?
Ja, also am ehesten hat er mich schon an Close Encounters erinnert.
Ja, okay.
Also da gibt's schon, also die Ideen, auch dieses so, hab keine Angst vor dem Unbekannten und so, was ja auch irgendwie, das ist ja auch schon so in Close Encounters auch irgendwie drin, so, ne? Auch dieses, auch in Close Encounters ist es ja dann so, dass irgendwie eine Kunst, eine Art von Kunst dann irgendwie eine Rolle in der Kommunikation spielt, weil sie kommunizieren dann ja mit Musik und so, ne? Und das gleichzeitig finde ich aber auch, also das ist halt auch was ich mag, ne, an Disclosure Days, dass er eben auf so einer reinen Plot-Ebene sich nicht so richtig in so ein Muster von anderen First Contact-Filmen einfügt, weil es gibt ja schon so ein paar so Plot-Blaupausen, die es halt immer wieder gibt in so First Contact-Filmen. Und ich hab's noch nicht, also diese Variante mit irgendwie so, Aliens sind schon da und dieses Wissen ist schon da, aber wir folgen den Leuten, die es aufdecken wollen. Das habe ich so noch nicht so richtig gesehen.
No.
Also interessanterweise am nächsten dran, einfach rein da, wie die Welt des Films in der Ausgangssituation funktioniert, ist wahrscheinlich Men in Black.
Das stimmt.
Nur da folgen wir ja den Leuten, die Wahrheit eben verstecken wollen.
Ja, genau.
Also ja, deswegen, wie gesagt, der wirkt für mich auch auf eine Art, obwohl es so viel altmodisch da drin ist, auch auf eine Art auch sehr modern.
Ja, ich meine, du hast also First Contact Movies, du hast, ist ja so eine Klasse jetzt so von so Science-Fiction-Filmen. Und am Ende muss man, also wo man immer überlegen muss, so was sind die Aliens? Ne? Also geht es jetzt wirklich in dem Film darum, geht es jetzt um spekulative Science-Fiction, geht es jetzt um die Frage, um was wäre, wenn wir auf Aliens treffen?
Mhm.
Ne? Oder stehen die Aliens für etwas anderes?
Genau.
Ne? Also das schließt sich natürlich nicht aus, in den meisten Fällen ist sowieso beides der Fall. Aber auf jeden Fall gibt es immer so etwas, was eher so ein bisschen dominanter ist, würde ich sagen. Wahrscheinlich so der absolute Klassiker für First Contact ist halt Krieg der Welten. Also die Vorlage natürlich.
Mhm.
Und das ist ja eindeutig die zweite Kategorie, da stehen die Aliens ja einfach für etwas, weil es ja einfach eine Allegorie auf den Imperialismus ist. Ne?
Ja. Und dann auch besonders auch nochmal in Spielbergs Adaption, wo es ja auch einfach darum ging, so eine gewisse Unsicherheit der Weltlage und der eine Welt im Konflikt irgendwie zu reflektieren, ist ja schon so ein bisschen eine Reaktion von Spielberg auf so die Bush-Jahre.
Auf den Afghanistan-Krieg und den Irak-Krieg auf jeden Fall, genau. Dann hast du halt ich weiß ja nicht, wie dein Take zu Independence Day ist. Ich habe halt jetzt nicht so extrem viel von dem Film.
Nee, ich find den unterhaltsam, aber.
Ja, der ist unterhaltsam, aber ist halt auch super erfolgreich gewesen.
Das war halt Will Smith zu seiner Hochphase. Und Will Smith zu seiner Hochphase steht hoch im Kurs bei mir.
Okay.
Weil früher mein.
Du hast ja gerade schon von Man in Black gesprochen.
Man in Black, ich liebe den ersten Man in Black. Ich habe den letzten nochmal geguckt.
Der ist auch super.
Nahezu perfekter Film. Ich bin ja, mein Bruder ist ja 11 Jahre älter als ich. Das heißt, als ich schon so 6, 7 war, war mein Bruder schon erwachsen. Und man himmelt seinen älteren Bruder ja eh an, wenn man ein Kind ist. Und und dann halt nochmal so, ne, der hatte schon irgendwie alleine gewohnt und so und war halt schon ein Erwachsener. Und mein älterer Bruder war der größte Will Smith-Fan. Und das habe ich natürlich so übernommen. Und deswegen so der Will Smith-Kanon, so der 90er Will Smith-Kanon, ist für mich irgendwie so ein bisschen unimpeachable. Also deswegen Independence Day, nee, so. Also
für mich, Jeff Goldblum ist auch ein Independence Day, der ist halt auch eine geile Besetzung da drin. Also, ne? Deswegen. Aber es ist halt irgendwie auch so ein seltsamer Alien-Version, weil es sind quasi die Prämisse von Krieg der Welten, aber dann schlagen halt die Menschen zurück und gewinnen.
Mhm.
Das ist so die Idee.
Ja, ne? Und halt auch so dieses, es gibt, was ja ein Motiv ist, was in vielen Alien-Filmen gibt, ist so, also wenn die Menschheit von Aliens bedroht oder angegriffen wird, oder auch wenn sie einfach, das ist ja auch in Disclosure, da ist so ein bisschen drin, wenn wir die Existenz erfahren, dass das die Menschheit so ein bisschen zusammenbringen kann, so. Und das ist in Independence Day ja drin, aber die Menschheit wird zusammengebracht in Form von, alle sind jetzt Amerikaner.
Ja.
Nicht, wir lassen so Nationen hinter uns.
Hermine, das passt halt sehr gut zu, das passt halt gut zu Roland Emmerich. Ne?
Ja.
Aber was, genau, also das sind ja auf jeden Fall, gut, da hast du noch so eine Persiflagen da drauf, sowas wie Mars Attacks ist natürlich auch klassische, so.
Auch sehr unterschätzter Film.
Ja, der ist auch sehr gut, auf jeden Fall. Aber genau, bei Disclosure Day sind das ja eindeutig nicht diese Art von Aliens. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie so eher so eine, richtend nicht in dem Sinne, aber sind auf jeden Fall eine Eine leitende Instanz. Und das hast du wiederum in vielen, also in vielen First Contact-Filmen, wo die Aliens kommen, sind nicht feindselig und sind halt da, um ja entweder über die Menschheit zu richten oder sie in irgendeine Richtung zu lenken.
Ja.
Quasi, ne? Also der Klassiker ist natürlich der Tag, an dem die Erde stillstand, ne? Wo, das ist nur ein Alien bei dem Film, Leute.
Klaatu,
genau. Und sein Roboterfreund. Genau, Klaatu quasi der Menschheit so das Ultimatum stellt, dass sie mit den Kriegen, also weil zur Hochzeit des Kalten Krieges, also nicht zur Hochzeit, zum Anbeginn, so wo es heißer wurde im Kalten Krieg. Genau, dass die Menschheit quasi ihre Kriege und ihre Selbstzerstörung hinter sich lässt, ansonsten zerstöre ich euch gleich, weil ich quasi eine Gefahr fürs Universum darstellt. Ja, so, ja. Ne? Also so eine Idee von, ja, auch eine Art und Weise, ja, sehr christlich. Du hast immer diese leitenden Aliens oder das sind dann wirklich so fast so religiöse oder göttliche Wesen, die richten. In dem Fall ja wirklich so vielleicht so eine Art Christus, der zurückkehrt und nun sagt so, jetzt ist aber Judgment Day angesagt. Bei Arrival ist es so ein bisschen ähnlich.
Genau, da kommen die Aliens auf die Erde, um den Menschen quasi dieses Geschenk der Sprache, die irgendwie
der zeitlich nicht linearen Sprache zu geben.
Also ist eins der Probleme, die ich mit dem Film habe. Arrival ist ein toller Film und eine schlechte Adaption. Wahrscheinlich, also einer der besten Science-Fiction-Kurzgeschichten der letzten 30 Jahre.
Naja.
Arrival ist nicht so explizit dieses Christliche drin, aber es hat
schon auch dieses
Spirituelle von, man muss im Leben irgendwie, man muss das Schlechte im Leben mit dem Guten akzeptieren und so. Also es hat auch schon so ein, ja, so irgendein spirituelles Element ist da auch drin, ne?
Auf jeden Fall. Es ist, ich finde bei den Filmen auch immer teilweise so schwierig, ich meine, was dann halt, also gerade bei Arrival, wofür stehen die Aliens auf eine Art und Weise, ne? Was ich cool finde bei Arrival ist halt, dass die Aliens halt auch überhaupt sehr alien-like sind.
Ja.
Sehr besonders aussehen, nicht, halt eben nicht die grünen Männchen sind, ne? Genau, aber rein spekulative interessiert mich auch nicht so. Also ich finde schon immer dann interessant, wenn die Aliens irgendwie auch für auf eine Art und Weise natürlich irgendwie für was stehen, so, ne? Oder so, sind ein Katalysator, würde ich mal sagen. Sind ein Katalysator für, um im besten Fall Aussagen zu treffen über die Menschheit, über die Conditio Humana, über die Gesellschaft, über, ne, also über die Welt, weil es halt so eine Außenperspektive ermöglicht, ne?
Ja. Ich finde dieses Idee, dieses Richtende oder dieses, das finde ich irgendwie, ich finde das sehr interessant. Also klar, ne, es hat dieses Christliche und so. Ich finde aber auch, irgendwas hat mich daran immer gestört, so ein bisschen. Also obwohl ich viele Filme natürlich oder Geschichten mag, dieses, also, ne, aber irgendwas an diesem Motiv, woran ich mich immer gerieben habe. Und da habe ich jetzt irgendwie mal drüber nachgedacht, also irgendwie über diese, also im Vorfeld dieser Folge mal drüber nachgedacht und ich glaube, dass, was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass es so eine Projektion auch ist von, wenn wir Menschen in der Position wären, dann würden wir so richten. Also, weil ich denke halt auch immer so, also wenn Aliens wirklich so viel weiterentwickelt wären, also so, ne, so auf so einem höheren Level sind, warum sollten die sich dann für uns interessieren? Also so bei der Tag, an dem die Erde stillstand, denke ich das so. Das kann doch dem Rest des Universums scheißegal sein, dass wir uns irgendwie zerstören. So.
Ja, die Frage ist nur, wir bringen dann quasi die Menschen, die dann die Zerstörung ins Universum bringen, das ist ja glaube ich auch bei da. Das ist ein bisschen der Faktor, ne? Also, oder bei The Abyss von Cameron, da hast du ja diese Aliens, die seit Jahrtausenden in der Tiefsee leben, diese so Leuchttiere mäßig und die dann quasi am Ende die Menschheit bedrohen, indem sie halt Tsunamis auslösen können. Und die Menschheit wiederum droht, die Aliens mit Atombomben zu bewerfen. Ja, also wo du halt eher so ein Motiv drin hast, dass die Aliens sich auch selbst verteidigen auf eine Art und Weise.
Ja, ja.
Was ich okay finde. Ja, ich glaube, ja, das stimmt schon. Das ist halt auch interessant, dass das eigentlich, wie gesagt, deswegen ist es nur leitend eigentlich, dass die Aliens, die Motive der Aliens in Disclosure bleiben ja eigentlich weitestgehend im Schatten. Du kannst nur vermuten, dass sie sich zumindest offenbaren wollen, um die Menschheit den Blick von sich selbst wegzulenken, um zu einer Gemeinschaft zu werden, auf eine Art und Weise, ne? Genau, also sie sind jetzt nicht dafür da, und sie gehen ja auch sehr vorsichtig vor bei dem Kontakt, wie sie den mit Menschen aufbauen. Nicht, wenn man dieses ganze Footage am Ende des Films sieht, denkt man sich so, teilweise haben die sich ja ganz schön gehen lassen bei ihrer Stealth-Aktion, aber
ja.
Haben sie erst mit der Zeit gelernt, aber ja, ich weiß nicht, mit diesem Richtenden, das ist schon, ist der Mensch selber so, sich so selber sieht da drinnen?
Ich glaube,
ich würde dabei bleiben, also zumindest jetzt bei den Filmen, dass es schon eher wirklich dieses, dass es über diese religiöse Erklärung kommt, weil der Mensch, glaube ich, drin ist, dass wenn es höhere Wesen gibt, die über ihm stehen, dann haben diese Wesen per se das Recht, über dich zu richten.
Ja. Ja.
Oder es ist die Aufgabe von diesen Wesen, über dich zu richten, ne? Also es ist so ein bisschen.
Ja. Also ich will jetzt auch nicht ganz, also klar, das macht schon Sinn so, ne? Und wie gesagt, ich habe da auch durchaus was übrig für. Ich finde es irgendwie, ja, ich finde es auch ein Trope, was mal interessant ist zu hinterfragen. Ist aber interessant zu hinterfragen, so, muss denn überhaupt, wenn zwei Kulturen oder Zivilisationen aufeinandertreffen, eine automatisch höher entwickelt sein?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch teilweise so ein Denken von, weil es so in unserer menschlichen Geschichte sind vor allem wir Europäer, wenn wir auf eine andere Zivilisation getroffen sind, sind wir immer davon ausgegangen, dass wir höher entwickelt sind. Aber vielleicht war das gar nicht so.
Das ist richtig, genau. Du hast auf jeden Fall dieses Element von, genau. Das ist ja Krieg der Welten, ne? Mhm. Also du hast ja da das Kolonialismus-Motiv damit drin. Also das ist, genau. Und am Ende hilft die hohe Entwicklung ja nicht, überhaupt nichts gegen die niedrigsten Formen des Lebens, ne? Also das ist so, das Letzte, was mir noch eingefallen ist, ist so halt dann so die First Contact-Filme, wo die Aliens aber nur so Monster sind.
Alien,
also
Predator.
Alien, Predator, Species, Science von M. Night Shyamalan. Weil das da ein bisschen interessanter ist.
Science ist mehr so, es ist im Grunde ja so sowas wie Krieg der Welten, aber auf so.
Ja, als Home Invasion-Film.
Genau, ja.
Genau, richtig, ja.
So. Aber es ist auch, hat auch so ein bisschen seine eigene Tradition. Also, A Quiet Place zum Beispiel ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, in dieser Tradition.
Ah, stimmt, du hast recht, ja, genau.
Ja, und das, worüber wir noch nicht so richtig gesprochen haben, ist halt dieses, ja, was E.T. so ein bisschen hat, aber dann auch so Filme wie zum Beispiel Starman, dieses so ein Alien auf der Erde so als Fremder, was dann gar nicht irgendwie so eine...
Oder Der Mann, der vom Himmel fiel.
Ja, genau. Das ist ein toller Film.
Der ist ja aus der Perspektive des Aliens.
Genau,
also der First Contact findet eigentlich statt... Der First Contact findet statt aus der Perspektive des Aliens mit den Menschen und...
Ja, aber da gibt es ja... Ich habe den nur einmal gesehen. Und es war sehr... Da gibt es ja nie irgendwie... Es wird ja nie aufgedeckt, oder? Dass es ein Außerirdischer ist in dem Sinne, ne? Also die Menschen erfahren nie, dass sie quasi den ersten
genau,
Kontakt
richtig,
hatten.
Ja. Nee, doch. Der wird ja auch dann so untersucht und so. Nee, das kommt schon irgendwie raus. Also auch schon ein paar Jahre bei mir her. Nee, das kommt schon raus auf jeden Fall. Ja, genau. Er wird dann auch so untersucht und so. Ja, aber da ist halt interessant, dieses, dass Alien halt quasi korrumpiert wird von der Menschheit und dann halt so, ja.
Genau, also
sein Ziel aus den Augen verliert und dann im Alkoholismus verfällt. Also es ist so.
Ja, und da, also einfach irgendwie diese Idee von so das Alien einfach als Außenseiter in irgendwie in der menschlichen Gesellschaft finde ich ganz interessant irgendwie. Oder halt also in so Sachen wie E.T. oder Starman, wo so jemand irgendwie nur eine gewisse Zeit irgendwie letztlich auf der Erde bleiben kann, weil irgendwie nicht dazugehört so. Ja, finde ich irgendwie auch ein interessantes Motiv.
Ja, da ist auf jeden Fall natürlich auch oftmals das, dass das ein das ist dann meistens überhaupt nicht mehr spekulativ, sondern da geht es halt wirklich dann, das ist das so ein Vehikel, um bestimmte Fragen natürlich Fragen zu stellen oder so den Spiegel vorzuhalten, wie es so schön heißt. E.T. ist ein interessanter Film, finde ich, weil, wann hast du das letzte Mal E.T. geschaut?
Ach, 6, 7 Jahre
bestimmt.
Das ist ein
Film, den man irgendwie nie rewatcht so richtig.
Ja,
ne?
Nicht so.
Obwohl, wenn du dich dran erinnerst, denkst du, das ist der beste Film.
Ja.
Der geht hier halt auch wirklich nah. Und irgendwie ist es, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, so E.T. ist so einer least rewatched Films irgendwie. So.
Irgendwie schon, ne? Weil, ja, es ist halt einer dieser Filme, wo man auch denkt, so, ist wie Titanic, wo du halt denkst, selbst wenn du ihn nicht jeden Tag guckst, denkst du, du guckst ihn jeden Tag. Weil es irgendwie, weil diese Motive und so, aber letztlich ist im Film, steckt natürlich immer noch mehr drin, als irgendwie die drei Bilder, die man immer im Kopf hat. Ne?
Ja. Den Fan, da würde ich auch so sagen, der arbeitet halt gerade auch mit so Aliens, wo es gar nicht so um diese Begriffe von irgendwie, wer ist höher entwickelt, wer ist niedrig entwickelt.
Stimmt.
Der löst das total auf, so. Da ist halt wirklich eher...
Ja. Aber auch das ist ein Motiv, was ich, wie gesagt, also ich finde es super interessant und ich gucke so Sachen total gerne, aber auch da finde ich es irgendwie interessant, dass es immer enden muss mit der Außerirdische muss wieder verschwinden, das fremde Element muss wieder verschwinden.
Mhm.
Es war ja auch, ich habe die letzten Staffeln nicht mehr geguckt, aber Stranger Things, da ist kein Außerirdischer, aber da ist halt ein Mädchen mit irgendwie Superkräften und so. Sie muss am Ende auch sterben für die anderen, damit die anderen ihr normales Leben weiterführen können, so.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob das irgendwie, keine Ahnung, da steckt auch irgendeine Ideologie hinter, aber ich kann es noch nicht definieren, so, dass irgendwie, dass dieses fremde Element kann halt zeitweise da sein und wir können was davon lernen, aber es kann nicht permanent irgendwie Teil unseres Lebens, unserer Gesellschaft sein.
Der Kontakt ist immer nur zeitlich begrenzt, auf jeden Fall. Ja. Aber da ist auch wiederum der Mann der Familie viel interessant, weil das Zuhause gibt's ja nicht. Also gibt's ja, also gibt's schon,
aber er verliert den Kontakt.
Er verliert den Kontakt, er verliert irgendwie die ja, er verliert
irgendwie. Und dann hat's irgendwie so ein Dracula-Ende, so dass er nicht altert, aber alle um ihn rum und so.
Ja, genau. Weil er eigentlich auf die Erde kommt, um Wasser zu holen für seinen Heimatplaneten.
Stimmt, ja.
Den muss ich mal wieder schauen.
Ja, ich auch. Hast du noch irgendwelche First Contact Geheimtipps?
First Contact Geheimtipps.
Oder auf, also Filme, die vielleicht nicht so oft, weil ich habe zwei, die ich noch empfehlen möchte.
Ah.
Aber vielleicht hast du auch irgendwas. Ich meine, The Man Who Fell to Earth ist schon mal was.
Ja, auf jeden Fall. So auf den ersten jetzt fällt mir gerade nichts ein, aber du kannst ja schon mal.
Ja, also ich habe zwei First Contact Filme, an die ich einfach, die ich jetzt nicht irgendwie in das größere Gespräch integrieren konnte, aber die ich vielleicht gut gelegen hat, die mal zu empfehlen. Der erste ist The Vast of Night von 2019 oder so. Der im Grunde ist das ein inoffizielles Remake fast von Close Encounters. Also der so erzählerisch hat der nicht viel Neues zu bieten. Der ist aber dafür, dass er fast, also der, es ist ein Film, der fast nichts gekostet hat. Und ist dafür unglaublich gut inszeniert. Also das ist so ein typischer Calling-Card-Film, wo ich danach unbedingt sehen will, was der Regisseur als nächstes macht.
Mm.
Genau, also der Regisseur heißt Andrew Patterson. Der hat jetzt auch, da kommt jetzt bald ein neuer Film von ihm, glaube ich. Der Film hat $700.000 gekostet. Also noch nicht mal eine Million. Und dafür ist wirklich also extrem beeindruckend, was er macht. Es gibt in der Mitte des Films gibt es so eine irgendwie 6-7 Minuten lange Tracking-Sequenz, wo sie diese ganze Street in so einer Kleinstadt in den 50ern, wo sie diese ganze Stadt irgendwie in einer langen irgendwie Einstellung erkundet wird und so, wo du schon denkst, wie haben die überhaupt diese Sets gebaut, also für das Geld und extrem beeindruckend. Dann gibt's so, der Kontakt funktioniert so, also der allererste Kontakt passiert so, dass so eine Telefonistin, also die früher so die Kabel so hin und her gesteckt hat, ein seltsames Signal empfängt. Und dann gibt es so eine lange Sequenz, das ist auch irgendwie eine 10-minütige Sequenz, nur eine Einstellung auf ihr, wie sie so das Signal empfängt, dann mit jemandem redet und sagt so, was könnte das sein, dann das Signal zu ihm überträgt und so. Und dabei immer so dieses Taktile hat, diese Kabel so hin und her zu stecken und so. Und es ist wahnsinnig spannend, wie sie einfach nur so ein seltsames weißes Rauschen irgendwie jemand anderem vorspielt und dann mit ihm sagt, was könnte das sein? So. Also der einfach dieses mechanische, dieses wie erfahren wir zuerst, dass irgendwas Seltsames passiert und so. Und ja, das inszeniert der Film einfach wahnsinnig gut, finde ich. Und das ist ein Film, an den ich oft gedacht habe, obwohl er jetzt nichts irgendwie, der hat mich jetzt nicht irgendwie emotional auf einem Level berührt oder so. Also, aber einfach, also von der Inszenierung her fand ich ihn sehr beeindruckend. Und der andere, den ich gerne noch empfehlen möchte, haben wir kurz vorher schon drüber gesprochen, ist der Film Communion. Auch von der Handlung her sehr ähnlich wie Close Encounters. Der Film basiert auf einem Buch namens Communion von Whitley Strieber oder Strieber. Es ist ein Horrorautor, der hat unter anderem Wolfen geschrieben, das wurde auch verfilmt. Also durchaus ein angesehener Horrorautor, der aber auch von sich behauptet, dass er mal von Aliens entführt wurde. Und darüber hat er ein Buch geschrieben. Das Buch ist auch schon interessant. Das Buch ist sehr so, ist extrem sachlich geschrieben. Er versucht so sehr, weil er versucht sehr, sehr seriös zu wirken und dich zu überzeugen, dass da was irgendwie passiert ist und so. Der Film ist nicht so. Da hat zwar auch Whitley Strieber das Drehbuch für geschrieben, aber dann wurde es inszeniert von einem Regisseur, der hat ansonsten so The Howling 2 und sowas gemacht. Also so ein schlocky Horror-Typ. Philip Mora in der Hauptrolle als Whitley Strieber, Christopher Walken. Und du hast das Gefühl, dass sie mit ihrer Inszenierung und mit Walken, mit seinem Schauspiel, schon so ein bisschen kommentieren wollen, was sie von der Geschichte halten. Und das ist eine interessante Spannung irgendwie. Weil es ist irgendwie ein Film, der, du kannst den als ein First Contact Story lesen, du kannst den aber auch als einen Film lesen über jemanden, der seinen Verstand verliert. Und dann so darüber, wie seine Frau dann so entscheidet, ja komm, wir sind alle ein bisschen verrückt, müssen wir halt mit leben. Also die Figur seiner Frau finde ich super interessant. Und Christopher Walken spielt so, wie wenn Comedians Christopher Walken Impressions machen. So spielt Christopher Walken wirklich in dem Film. Also es ist wirklich so eine Comedy Christopher Walken. Es gibt so einen Moment, wo irgendwie, wo die Walken-Figur so die Aliens sieht und dann anfängt zu lachen. Und offenbar war das einfach so, weil Christopher Walken wirklich über die Kostüme lachen musste und das haben sie dann drin gelassen. Und gleichzeitig sieht der Film aber auch wirklich irgendwie, also ist der auch wirklich nicht schlecht inszeniert und auch irgendwie hat einen weirden Rhythmus, der mich teilweise an Phantasm erinnert hat. Also dass er einfach so ein bisschen so in so einem Fiebertraum mäßig geschnitten ist. Also ja, Communion, auf Deutsch glaube ich Die Besucher. Mal gucken.
Ah ja. Ja, ich habe jetzt erstmal keinen Geheimtipp, glaube ich, außer Der Mann, der vermummelt 4 und Little Shop of Horrors.
Stimmt, das ist technisch gesehen außer.
Das ist ein First Contact Film.
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, wir haben Dinge gesagt.
Wir haben Dinge gesagt. Wir sind angekommen.
Ja.
Wir haben Kontakt gemacht.
Wir haben Kontakt gemacht.
Nicht zum ersten Mal.
Nee.
Und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal.
Ja. Reviewt uns, bewertet uns und sucht uns zu Hause auf.
Genau.
Unangekündigt.
Richtig.
Und wartet in irgendeiner Ecke.
Okay. Genau, die Adresse, unsere Adressen findet ihr in den Shownotes.
Genau, ja.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.